Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Zuhörerinnen und auch liebe WIMAF-Zuhörer. Schön, dass ihr alle wieder den Ohrenweg in diesen Podcast gefunden habt und wir euch wieder für unbestimmte Zeit, also für uns, ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, wie lange diese Episode dauert, weil es irgendwo angezeigt steht, aber für uns hier ist das ungewiss. Wir wissen nicht, wie lange wir nun reden werden über diesen Film, den wir uns alle zusammen angeguckt haben. Wie immer, wenn ich wir sage, ist das nicht der, wie nennt das, Pluralis Majestatis, sondern...
Irgendwann schon. Sondern irgendwann wird der Tag kommen, wo du das hier alleine machen musst.
Oh, sie spricht, bevor ich sie introduce. Das ist völlig neu und das gibt Prügel. herzlich willkommen, meine kongeniale Partnerin Maria Lorenz.
Hi.
Hi Maria, schön, dass du auch wieder dabei bist und ich mich nicht so alleine fühlen muss.
Alles eine Frage der Perspektive.
Das stimmt. Und heute haben wir einen Gast, ist auch unsere erste Folge, die wir remote aufzeichnen. Also wir haben einen Gast bei uns, der physisch nicht bei uns ist, aber psychisch dafür umso mehr. Er ist, kann man nicht anders sagen, eine deutsche Podcast-Legende.
Und das habe ich auch schon gesagt, da hat er sich schon mal beschwert.
Er hat gepodcastet, er hat in Deutschland gepodcastet, bevor wir alle überhaupt...
Mich gab es da noch gar
nicht. Da gab es Maria noch gar nicht. Da hatte ich gerade Algebra oder so in der Schule.
Algebra. Ja, macht mich älter.
Und okay. Hexenkraft.
Da hab ich gerade gelernt, mit so Laubblättern so Bilder zu malen und so. Also das ist wirklich...
Also letzte Woche.
Wenn irgendjemand in Deutschland Podcast-Pionier ist, dann dieser Mensch, über den wir uns sehr freuen, dass er heute bei uns in der Sendung ist. Ihr kennt ihn von der Medienkuh, ihr kennt ihn von Radio Nukular, ihr kennt ihn von einer Tasse Tee, ihr kennt ihn von der Anytime Late Night, ihr kennt ihn auf jeden Fall, wenn ihr schöne, angenehme Dinge in euren Ohren haben wollt. Herzlich willkommen, Dominik Hammes.
Das ist mein Name, sehr viel von dieser Einführung war Quatsch, aber ich bin gerne in eurem Podcast. Hi.
Willkommen in meinem Leben.
Ja. Macht ihr das jeden Morgen auch beim Aufstehen? So, da
ja,
ist sie.
Ich werde immer so introduced, wenn ich ins Wohnzimmer komme und dann kommt auch so Konfetti und so, weil du nicht hier bist, hast du das leider nicht erlebt. Aber normalerweise hat dann auch so Konfettikanonen hier aufgebaut. Das ist immer die, wir verschleißen sehr viele Putzkräfte.
Was die wenigsten wissen, ist, dass ich morgens, wenn Maria aufhat, sie auch immer mit einer T-Shirt-Kanone beschieße.
Und zack ist sie angezogen.
Dann genau.
Dann noch die Schminkkanone.
Aber ich habe halt leider
Simpson,
als Hose.
Super.
Ich habe halt leider als Hose auch ein T-Shirt an.
Ey, es ist Berlin. Ne?
Ja, das stimmt. Ich falle null auf. Ach geil. Ja, ja, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, Dominik, ob du das in deinem Podcast auch so machst, aber dass man den Gast immer so ein bisschen geheimnisvoll vorstellt und der steht aber ja immer schon im Titel. Deswegen ist das ja immer eigentlich totaler, also ich finde es immer gut, weil es ist sehr spannend, aber...
Also das kommt drauf an, wenn natürlich der Hörer den Gast, also wenn du mit dem Gast was anfangen kann, dann ist es natürlich irgendwo ein bisschen albern, aber gleichzeitig ist es dann auch so ein Insider-Gag. Ja. Und wenn man nichts mit der Person anfangen kann, ist es so, okay. Hat er wirklich vor Tim Pritlove Podcast? Ja. Nein, hat er nicht. Es gab tatsächlich vor mir Podcasts in Deutschland.
Vorm Strom.
Gott sei Dank. Ja, und nein, ich bin noch nicht älter als Nils. Ich sehe nur so aus. Nein, es ist alles gut. Aber das liegt auch daran, dass Nils so unfassbar jugendlich aussieht.
Du hast ja auch deinen ersten Podcast damals noch auf Kassette aufgenommen und verschickt.
Ja.
Das voll geil.
Das
eigentlich
war aber mehr oder minder ein Unfall. Das ist mir einfach ein Paket gerutscht.
Und das war dann so ein Kassettenabo.
Ja. Ich hatte mit Europa so einen Exklusivvertrag, hat sich aber leider nicht durchgesetzt.
Ja, aber das finde ich geil. Jetzt habe ich plötzlich 1000 Ideen. Egal.
Es ist ja, wenn man eine Folge so aufnimmt, dass der Gast nicht da ist, sondern nur so per Skype zugeschaltet ist und so, das ist ja ein bisschen wie Magie.
Meine Damen und Herren, Sie hören, wie eine Überleitung in den Zug, in den Tunnel einfährt und wie Herr Burkeberg, da muss ich nochmal drauf eingehen, am Anfang dieses Podcasts gesagt hat, er begeht jetzt den Ohrenweg, was auch immer das heißt.
Ja, das stimmt.
Ich habe hier auch gerade eine Menge Augenmuskeln in den Höhlen brechen hören.
Schönes Bild mal wieder.
Die Überleitung ist auf jeden Fall etwas größer als der Tunnel und versucht sich da reinzuzwängen mit Gewalt.
Ey, ich arbeite fast wöchentlich an Deutschlands schlimmstem Wortspiel-Podcast, deswegen weiß ich das zu wertschätzen.
Was ist das für ein Podcast?
Wenigstens mal einer, Maria. Nimm dir daran mal ein Beispiel.
Ja.
Deswegen ist Nils ja auch wieder herzlich eingeladen, wenn Herr Körber jetzt bald seine Sommerpause hat, für ihn einzuspringen, statt für mich einzuspringen, was er schon mal gemacht hat.
Oder für euch beide einfach.
Das ist die Zukunft. Also wir behalten das Geld und Nils macht die Arbeit. Das ist unser Ziel für 2019. Ja. Ich hoffe, er merkt nicht, was für ein perfider Plan das ist.
Du, ich praktiziere das seit 3 Jahren, er hat noch nichts gemerkt.
Aber dann heißt die Sendung ja auch Medienbock, Medien-B. Das große Medien-B.
Ja. Ist schon lustig genug, wenn wir beide das machen und es ist dann einfach Medien-Bu. Das finde ich auch schon sehr schön.
Stimmt. Oder Hub, Medien-Hub, der Medien-Hub. Oh, das ist so,
Okay.
Denn wir meine Überleitung, die von euch hier mutwillig zerstört wurde, in der ihr eine fiese Blutgrätsch gemacht habt, nach der ich mich nur Neymar-mäßig über den Boden rollen kann, sollte eigentlich zu dem Film führen, den wir uns alle drei angeguckt haben, über den es einiges zu bereden gibt. Aus unserer WiMAF-Reihe, wir versuchen alle Nicolas Cage-Filme zu gucken, die jemals gemacht wurden.
Ein ehrenhaftes Ziel.
Ja. Wofür wir übrigens sehr viel Mitleid in unseren Hörern.
Ich liebe es. Und ganz ehrlich, da ist so viel Schönes dabei.
Ja, stimmt.
Und vor allen Dingen, weißt du, wo hier für mich der Fokus ist? Es ist vor allen Dingen so viel dabei. Wahnsinnig viele Filme hat der gemacht.
Ja, der hat ja, es gab mal so ein Bit bei Saturday Night Live, wo Andy Samberg hat immer Nicolas Cage nachgemacht in den News. In einer Folge kam dann sogar Nicolas Cage noch dazu, dann saßen da 2 Nicolas Cages. Und als Nicolas Cage hat Andy Samberg gemacht, hat mal gesagt, my goal is to be in every movie.
Oh, gut, da ist er auf einem guten Weg. Der macht auch so Stephen King-mäßig, finde ich, so 20 Filme im Jahr gefühlt.
Ja, das glaube ich auch.
Na gut.
Auf jeden Fall sprechen wir heute über das Nicolas Cage-Meisterwerk aus der Jerry Bruckheimer-Schmiede Duell der Magier.
Okay, darf ich eine Frage stellen, bevor wir damit anfangen?
Unbedingt.
Ja. Bezieht sich aber auf den Film. Warum dieser Film für mich? Ich selber komme auf 10 Antworten, aber ich möchte wissen, wie ihr drauf gekommen seid.
Warum der Film für dich, Nils? Ja.
Achso.
Geil, wie ich das wegschiebe, weil mir gerade nichts einfällt.
Wir wollten dir natürlich einfach was Schönes bieten. Wir wissen, dass du ein anspruchsvoller Film-Enthusiast bist. Wir wissen aber auch, dass du ein bisschen im Fantastischen zu Hause bist.
Mhm.
Und da wir ja auch wissen, dass du ein junger Typ bist, wollten wir dir etwas nicht ganz so Altes um die Ohren schlagen.
Ein junger Typ, lass mal einen Film, der 10 Jahre alt ist.
Naja,
acht.
Naja, aber also viele der Filme sind ja aus den 80ern.
So, dass du nicht denkst, was sind das denn für Effekte, sondern so, dass man schon sagt, okay, es ist Computereffekt irgendwie so, aber und dann haben wir wahrscheinlich auch gedacht, dass das so ein Film ist, für einen Saarländer ist das ja, muss man sagen, was Aufregendes.
Das haben wir der Hemnit gehabt. Ja. Ein Film, der in New York spielt. Kommt man dann dort drauf. Oh Gott, selbst mein Saarländisch ist eingerostet. Das ist auch immer in dieser Podcast-Situation, Dialekt zu reden.
Aber wir hätten es halt nicht gemerkt.
Nee, das ist richtig. Tatsächlich habe ich ja eine sehr interessante Beziehung zu Duell der Magier. Ich habe ihn nämlich jetzt zum ersten Mal geguckt für heute.
Ah ja, das wollte ich gerade fragen. Ich habe ihn nämlich zum dritten Mal gesehen.
Was man ja, kleiner Funfact am Rande, wenn man die Kinokopie von Duell der Magier einmal komplett ausrollt, den Filmstreifen, dann ergibt der den Umfang des Saarlands.
Jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo es schade ist, dass das hier kein Produkt mit Bild ist. Ich glaube, mein Gesicht war gerade doch, ich sag mal, das ein oder andere Stückchen Gold wert.
Ja. Ich glaube, er hat gerade, man nennt das mit Gefühlen spielen.
Nee, ganz ehrlich, ich habe ja diese Maxime, ey, ihr dürft mich verarschen, ihr dürft das Saarland verarschen, ihr dürft alles verarschen, wenn es denn witzig ist.
Ja. Und worunter fiel das denn gerade?
Das war jetzt die Red Line.
Nein, das ist einfach, also Umfang und Flächen des Saarlandes Witze, das ist schwierig. Also da wurden schon, der ein oder andere wurde gemacht, sage ich
ja,
mal.
Ja, das stimmt.
Geografie ist also bei dir okay bis hierhin und nicht weiter.
Ich finde zum Beispiel ganz nett, was irgendwie nie jemand erwähnt, also ungefähr natürlich nur, das Saarland hat ungefähr die Fläche von New York City, aber nur 12% der Einwohnerzahl. Das ist nicht witzig, Aber ja, immerhin aber ist es interessant.
Du hattest ja immerhin endlich mal die Chance, das mal anzubringen.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil einfach meine Theorie ist, die stapeln die Leute einfach nur nach oben und das war's. Aber
deswegen, und das passt ja auch wieder sehr gut, weil unser York, Film ja auch genau in New York City spielt.
Hat wahrscheinlich auch ein 12.000stel der Crime Rate von ja New York City.
Ich glaube tatsächlich, dass das, was an Verbrechen im Saarland abgeht, New York nicht mal registrieren würde. Also.
Ja. Ach, das ist auch illegal.
Nur ist einfach so, ja gut, der ein oder andere Mord, der passiert schon ja mal. Also.
Aber das ist ja, aber der ist ja ausgerutscht und ins Messer gefallen. Das ist ja eher ein Unfall.
Ich merke, dass die gute Stimmung irgendwie heute nicht zielführend ist hier. Aber ich finde es sehr angenehm, aber ich glaube, wenn wir mit dem Tempo weitermachen, sind wir in 4 Stunden an Minute 3 des Films.
Stell dir mal vor, Duell der Magier hätte im Saarland gespielt. Das wäre ein komplett anderer Film gewesen.
Sehr viel mehr Natur verbunden wahrscheinlich.
Ja, es würde auf jeden Fall mehr gegessen.
Und man könnte Stau nicht als Story-Element benutzen.
Es würde weniger geredet, Saarländer reden eigentlich nicht so viel. Ich bin einer von zwei, die das regelmäßig tun. Hm. Von daher.
Wer ist der zweite?
Kevin Körber.
Ha.
Dann wäre wahrscheinlich so, dann wäre der nicht auf so einem Metalladler auch geflogen, sondern auf so einen Baum.
So ein Baum. Auf einen, das wäre einfach Baum. Herr der Ringe gewesen. Das ist ja der Punkt. Das Saarland genau ist einfach das Auenland. Stimmt. Das rafft auch irgendwie stimmt keiner.
Na, stimmt. Ja. Saarland ist das Neuseelands Deutschlands.
Nur kleiner.
Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte es keiner gemerkt.
Ich sehe aber auch gerade, warum wir vermutlich nie eine Fortsetzung gesehen haben von Duell der Magier. Aber das warum ist wie so oft eine Geldgeschichte. Obwohl er weltweit eigentlich mehr genug eingespielt hat, aber in den USA nicht mal die Hälfte seines Budgets. Das ist natürlich schade.
Ja, es wurde ja ein bisschen angekündigt am Ende des Films, ne?
Ja, aber das hätte man nicht mal machen müssen nach den Credits, muss man sagen. Also nach den Credits gab es ja nochmal diese kleine Miniszene, die völlig unnötig war, weil man es ja eigentlich schon vorher hatte.
Übrigens vor allen Dingen auch wirklich mini.
Ja, also nicht mal eine Szene, sondern so ein Wimpernschlag. Ja.
Ach so, scheiße, haben wir das hinten dran gelassen?
Nils, ich lehne mich jetzt mal deine Richtung. Bleibt das so chaotisch oder willst du hier krass durchmoderieren? Ich will es nur wissen, damit ich mich orientieren kann. Ich grätsche so oft dazwischen, ich fühle mich als Gast dann immer asozial.
Nö,
alles gut.
Alles, bitte. Also erstmal interessant, dass du Nils fragst.
Ich weiß ja nicht, wem das Format gehört, Maria. Mit dir habe ich schon mal was aufgezeichnet und zu zweit ist das immer einfacher.
Verwirrend. Naja, ein Anspruch ist zum Beispiel nicht, dass wir wirklich jede Szene im Film durchsprechen, sondern wir sprechen den halt natürlich irgendwie ein bisschen chronologisch durch und Sachen, die wir erwähnenswert finden, aber was nicht erwähnenswert ist, wird nicht erwähnt.
Wir spazieren da jetzt einfach alle genau drei gemeinsam
und
durch dieses Wunderland, das der Film eröffnet hat.
Der erste Satz, der genannt wurde im Film, den habe ich schon aufgeschrieben, weil ich den schon sehr schön fand, um dass wir alle auch ein bisschen in Stimmung kommen. Ja. Der Krieg der Magier wurde im Schatten der Geschichte ausgetragen. Und da dachte ich schon, okay, wow, wir sind hier an Bord.
Ist ein schöner Satz, finde ich.
Ja. Ich bin ja ein großer Fan von Fantasy. Nils, null. Nils, kannst du mit Harry Potter, Game of Thrones, hast du nicht gesehen, sobald ein Drachen vorkommt, ist Nils, zahlen bitte. Ja. Und ich liebe den Film, ich habe den dreimal geguckt, aber nicht, weil ich ihn so genial fand, sondern das ist eher so einer, ach hier, guck mal, das sieht irgendwie ganz witzig aus, Drachen, ich mag auch Jay Baruchel oder wie auch immer man den ausspricht, sehr gern. Und habe heute auch wieder gemerkt, ich mag den Film, ich finde den lustig.
Also klar ist natürlich, das ist ein absoluter Genrefilm. Wenn man irgendwas mit Fantasy anfangen kann, kann man den einfach mal weggucken.
Ja.
Und wenn man null mit Fantasy anfangen kann, wird Nils uns gleich sagen, aber stelle ich mir schwierig vor.
Das stimmt.
Vor allen Dingen, weil ich meine, er ist 8 Jahre alt, aber ich glaube auch damals hätte man da einiges nochmal mit dem, was man da wirklich gemacht hat, mit einfachen Schnittgeschichten besser machen können. Und heute stelle ich den einfach mal neben, ganz echt, es wäre heute ja sowas wie ein, ist ja von Disney, wäre sowas wie ein Marvel-Disney-Film und man würde doch einiges anders machen.
Das stimmt.
Und da würde der, glaube ich, richtig gut funktionieren, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch.
Wie fandst du den denn, Nils? Oh, sorry.
Ja, nee, gerne.
Also ich fand, und das habe ich mir nach 2/3 des Films notiert, aber das habe ich schon in der ersten Szene so empfunden, das war Erklärbär der Film. In dem Film wird andauernd, weil nichts in dem Film ist ohne Erklärung verständlich.
Absolut.
Und deswegen muss andauernd, jede Bewegung in diesem Film muss erklärt werden. Das ist gerade im Anfang, in dieser Anfangsszene, wo, also diese Anfangs, bevor der Vorspann losgeht, wo erzählt wird, warum die Magier so sind und was das Problem war und was damals passiert ist und wie sie über die Zeiten gelaufen sind und so.
Das kann man alles alleine weglassen.
Ja, vor allem, man denkt die ganze Zeit, sag mal, habe ich 27 Filme verpasst? Was ist denn hier los? Was wird mir denn hier alles erzählt mit so Szenen? Ja. Wieso wechselt Nicolas Cage gerade 8-mal die Frisur nur für eine kurze Erklärszene? Also das fand ich schon, da habe ich schon am Anfang, da wurde wirklich so der, das war so das Tone-Setting für den Film, wo so klargemacht wurde, ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier in einem Lexikon über Magie und wir gehen jetzt von A bis Z alle Punkte durch.
Ja, dieser Expositionsfetisch, den finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Vor allen Dingen, man guckt das und ist so, wow, so viele Effekte und direkt schon am Anfang und einfach die größten Darsteller des Films auch direkt hintereinander. Aber das braucht man ja alles nicht. Eigentlich will man ja mit so einem Film erstmal die Leute abholen, die sich mit der Hauptfigur identifizieren und die taucht ja hier noch nicht mal auf. Und das dauert ewig. Ich habe das gerade noch im Hintergrund laufen. Das ist so lang. Also die ersten 5 Minuten kann man fast wegmachen und dann fängt man in dem scheiß Schulbus an und erklärt das halt so Stück für Stück, dass man auch so ein Mysterium aufbaut. Hier erklärt man direkt mal am Anfang, so, das ist schon mal wichtig. Merkt euch das für später, das ist klausurrelevant. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn, anstatt einfach mal mit ein paar Fragen zu starten. Das ist viel schöner. Ich finde auch die Kinderdarsteller, die dann kommen, die sind richtig gut für die kurzen Szenen, in denen sie sind. Und da fühlt man sich viel mehr zu Hause. Also selbst mir, der ja wirklich Fantasy-mäßig sehr viel Toleranz hat, weil er es auch einfach liebt. Ich finde, diese Eröffnungsszene ist halt richtig schlecht in vielerlei Hinsicht. Viele visuelle Ideen verbraten, klar, aber auch nicht sehr elegant. Und dann finde ich diese Szene mit den Schulkindern, das ist alles viel, viel angenehmer und witziger und da werden die Charaktere angelegt und das ist halt ähnlich wie, also komischer Vergleich vielleicht, aber zum Beispiel der erste Transformers, der einzige, den ich gesehen habe, der fängt zum Beispiel richtig an, der fängt mit der Hauptfigur an, da ist alles schön ruhig und geordnet und man ist so, ah, mit dem soll ich mich identifizieren und irgendwann wird es dann halt Schwachsinn, als dann anfangen die Transformers aufzutauchen und man vergisst, dass man eine Hauptfigur in dem Film hatte. Aber hier ist eigentlich alles richtig, wenn man den Anfang weglässt und später erklärt er eh alles nochmal. Das ist so ein Problem, was ich einfach hasse, weil später einfach vielleicht 1-2 Flashbacks rein, mehr von mir aus, damit man das illustrieren kann. Aber am Anfang direkt die dicksten Kanonen im Film zu zeigen und zu sagen, ja, die sind voll mächtig. Wo ist denn dann die Steigung? Wir fallen ja dann wieder auf 0 runter. Das ist irgendwie total komisch.
Ich fand auch so komisch, dass die oberböse Hexe der Welt, das ist ja ihr offizieller Titel,
Morgana
einfach aussieht wie eine Gouvernante und nicht wie eine richtig böse Hexe. Die hatte so hochgestecktes Haar und so ein etwas strenges Kleid an. Ich dachte, ach so, ich kriege jetzt gleich Matheunterricht oder was?
Ich finde das unheimlich, muss ich sagen. Die Schauspieler sind allerdings sehr gut, finde ich. Ja.
Und auch fand ich gut, dass Merlin sich selber und den jeweiligen Nachfolger den obersten Merlinier nennt und ich ab heute auch mich selber die oberste Marianerin nenne und wer auch immer mir nachfolgt, diesen Titel auch haben darf. Ich finde gut, dass Merlin auch einfach selbstbewusst war. Ein bisschen der Kanye West der Zauberei.
Oh Gott. Hat er den Namen wirklich selbst auch schon genannt gehabt?
Ja.
Oh Gott, das ist halt wirklich so eine Sache, wo man, wenn man die Öffnungsszene weglässt, so viele Probleme löst auf einen Schlag.
Auf jeden Fall. Das fand ich auch. Ja, ich fand die Kinder auch gut. Ich fand auch den Jungen super. Und
dieser Laden ist auch toll. Es ist ja eine richtig schöne Ausstattung. Ist alles schön.
Also
ja,
Läden finde ich eh immer toll.
Wir sind ja ein paar Jahre nach Harry Potter, ne? Das ist schon echt so krasse Winkelgassen-Rip-Off und so, oh, kleine Gasse, hier der Zauberladen.
Also ich finde, Gassen darf es schon in Film geben, ohne dass ich jedes Mal denke.
Ja, aber diese viktorianischen Gebäude und so,
man merkt, dass du
Zauberei.
Wirklich nicht viele Fantasy-Filme guckst. Wir haben uns alle damit abgefunden, dass die
Geschichte
in jedem Fantasy-Film auch.
Ja, aber du kannst jetzt dem Film nicht vorwerfen, dass er ähnlich aussieht wie Filme, die was Ähnliches machen. Also
ich kann ihm aber vorwerfen, dass Jerry Bruckheimer gesagt hat, der Harry Potter läuft gut, sowas will ich auch haben.
Aber so ein Laden, gibt's halt in jedem Fantasy-Film. Und auch schon vor Harry Potter.
Ich fand's übrigens, ich fand auch die Hinleitung zu dem Laden mit diesem Zettel, wo er dem Zettel hinterherläuft, der überall dran kleben bleibt.
Mhm. Auch gut, dass der Zettel in die, wie wir sie nennen, Papiergasse geflogen ist. In eine Gasse, in der auf jeden Fall jemand offensichtlich kurz vorher mehrere Kartons Papierzettel ausgekippt hat.
Da schien jemand super wütend auf Altpapier gewesen zu sein.
Vielleicht sollte man ganz kurz mal die Prämisse des Films so ein bisschen, weil wenn der Film schon viel erklärt, der Nils macht das immer so schön, viel zu lang, aber schön.
Ja, da sind Zauberer, die so, es geht um die größte Macht, die böse Zauberin wird in eine Mitroschka-Puppe eingeschlossen, heißt die Mitroschka?
Ja. Nein, Mamuschka, oder?
Nee.
Matruschka.
Marusha.
Marusha.
wird in eine Matruschka-Puppe.
Ich komme aus dem Osten, ich weiß, wie die heißen.
Also die böse Zauberin Morgana, die die Welt,
einzige Spielzeug,
die Welt
was ich
zerstören
hatte.
Will mit einem Zauber, mit dem sie tote Morgianer wieder zum Leben
beide
erweckt.
Beide sehr gut in ihren.
Wird,
das ist, glaube ich, für uns als Zuschauer, dass wir checken, die gehört zu der.
Ja, die wird in eine Matruschka-Puppe eingeschlossen. Von einem guten Zauberer Balthasar. Ach nee, die wird irgendwie von der Freundin von Balthasar, die opfert sich, indem sie ihre Seele mit Morgana verschmilzt und dann sich in eine Matroschka einsperren lässt. Und der Morgana-Anhänger, Alfred Molina, möchte. Hogwarts möchte seine, möchte seine Herrin befreien. Und dann geht's über mehrere Jahre, Balthasar, Nicolas Cage beschützt halt immer so ein bisschen und dieser Hogwarts-Typ will die halt immer haben, diese Puppe, um die rauszuholen.
Ich habe gerade das Gefühl, jetzt hat den Film gar nicht gesehen.
Und dann geht's über die Jahrhunderte und es muss aber der Ober-Superzauberer von Balthasar gefunden werden. Balthasar lebt nur so ewig, damit er den größten...
Merlins Nachfolger.
Ja, Merlins Zauberer, den größten Zauberer der Welt, nämlich den ersten Merlianer finden
Merlinier.
Kann. Dafür lebt Nicolas Cage, ja. Balthasar.
Mhm. Und jedes Kind, was ihm irgendwie in seinen Laden gewählt wird, muss diesen Ring anprobieren.
Er fährt ja zu Kindern nach Indien, er fährt zu Kindern nach China, nach Tibet und hält den allen so eine Drachenfigur vor und nichts passiert, weil klar ist, der erste Merlinianer, bei dem wird diese Drachenfigur irgendwas machen. Und dann stolpert ein kleiner Junge beim Schulausflug im New York von vor 10 Jahren in seinen Laden und der Drache flippt aus und schneidet sich um seinen Finger und dann ist klar, der Junge ist es. Und dann kommt aber Alfred Molina und ein Kampf entsteht.
Ja, vor allen Dingen, weil natürlich wie immer alle in Filmen sich an Ansagen halten, nichts berühren, mach bitte wirklich hier nichts.
Ja, ja,
also während Nicolas Cage schnell in den Keller rennt und ein Buch aus einer Wand ausgräbt.
Ja, also.
Und da ist schon meine erste Frage.
Okay.
So, der Seelengral ist übrigens der, in dem Morgana und ihre ganzen Anhänger übereinander gestapelt sind drin.
Ja.
Der Seelengral. So, der Junge nimmt den in die Hand und der öffnet sich sofort. Später haben den andauernd Leute in der Hand und er öffnet sich nicht. Was ist die Öffnen-Regel?
Die Öffnen-Regel ist sehr einfach zu erklären. Es ist, was der Plot gerade braucht.
Ah ja. Ja, das dachte ich schon, dass es sowas in der Richtung ist.
Ganz kurz, wenn wir in dieser Ladenszene sind, wo Nicolas Cage dem Jungen diese Drachenfigur zeigt und dann der Drache sich bewegt und dem Jungen um den Finger und Nicolas Cage ist klar, ich habe ihn gefunden. Dieser Junge ist der erste Merlianer.
Merlinia.
diese ganze Szene ist so schlimm. Wie dieser alte Nicolas Cage vor diesem kleinen Jungen steht und ihm so diese Figuren hält und die Tür zumacht und so die ganze Zeit sagt, fass doch mal den Drachen an. Und der Junge irgendwie so, ich will aber lieber gehen. Und dann lässt er so die Tür zu und der Junge so, Mist, ich muss die jetzt anfassen. Und Nicolas Cage guckt so an und dann bewegt sich der Drache und schnitzt ihm seinen Finger und dann ist Schnitt auf Nicolas Cage, wie er so, wie er so macht. Das ist echt nicht cool, Leute. Das hätte man irgendwie anders emotional rüberbringen sollen als so. Das war echt unangenehm. Da wollte man nicht im gleichen Raum sein.
Ja, und das sieht Nicolas Cage genauso. Deswegen lässt er erstmal dieses total wichtige Kind alleine direkt danach.
Genau. Mit der jetzt einen Ring umhat, der zaubern kann und sich aber noch nicht mit diesen Kräften auskennt. Lass ihn mal hier unten stehen. Genau, und was natürlich passiert ist, dass der Junge aus Versehen die oberste Matruschka öffnet und Horvath, der ewige Gegner, der am Anfang sein Freund war, sein bester Freund, und sich aber irgendwann gegen ihn gewandt hat und auf Morganas Seite übergewechselt hat, dieser wacht quasi auf aus seinem jahrhundertelang eingefangenen Schlaf, wobei geschlafen hat er glaube ich nicht.
Sieht recht fit aus direkt danach. Von daher.
Ja, stimmt. Gut ausgepennt. Und der ist dann wach und ist dann da und will direkt loslegen und den Rest der Leute befreien, die in der Matruschka sind. Und ich glaube, dann wird ein bisschen gekämpft und Nicolas Cage kommt wieder und so, dann brennt der Laden und alles eskaliert ein bisschen, inklusive Flüssigkeit auf den Schritt des Jungen.
Ja, das war auch ein unnötiger Gag leider.
Ja, aber der hat halt dazu gehört, damit wir verstehen, warum es ihm 10 Jahre lang, ne? Kinder sind übrigens Arschlöcher, falls das noch nicht ganz klar war. Ich weiß das aus meiner eigenen Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr die Arschlöcher oder die Arschgelochten wart. Nee, Moment.
Die Arschgelochten?
Nein, ich möchte mich von dieser Aussage absolut stark distanzieren. Das ist mir rausgerutscht. Das habe ich nicht durchdacht. Ja, und irgendwie findet ihn dann die Lehrerin, wie auch immer übrigens, und kommt rein und in dem Moment, der Junge schreit, hier brennt alles und hier sind irgendwie merkwürdige Leute und bleiben sie weg und dann ist da aber nichts.
Tja, weil, und das vielleicht noch kurz zu sagen, Molina und Cage in eine Urne eingeschlossen wurden, aus der man, wie Cage uns vorher nebenbei erklärt hat, erst nach 10 Jahren wieder
und
entlassen
zwar
wird.
Auf den Tag.
Ja,
also wirklich, das ist das Hauptproblem des Films, das kriegt er auch nur verziehen, weil natürlich das Zielpublikum jung ist, glaube ich. Magie funktioniert hier immer, entweder wie der Plots braucht oder wie es gut aussieht. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr berechnend.
Absolut, absolut.
Es ist auch, und das finde ich so schlimm, der Film der Anmeldung. Also es ist wirklich ein super grobschlächtiges Buch, das immer alles anmeldet, was passiert. Mhm. Also in Nicolas Cage auf dem Laden, wenn man da reinkommt, dann kommst du erst nach 10 Jahren wieder raus. Und eine Minute später
landet er da drin. Ich erkläre dir einfach random jetzt hier diese eine Sache und wir gehen weiter.
Und
das
dann
wird später keine Konsequenzen mehr
haben. Ja, genau. Einfach so. Guck mal.
Und so ist das mit allen Dingen in diesem Film. Mit dem Tesla-Spulen, mit jedem Scheiß. Nur mit einer einzigen Sache nicht.
Jetzt kommt.
Ja.
Dem Jungen wird in dem Film von Nicolas Cage ungefähr 5-mal gesagt,
stimmt.
Du kannst nicht gut lügen. Das macht dich zu was Besonderem oder so. Und selbst Alfred Molina sagt zu dem jungen Mann, stimmt, du kannst wirklich nicht gut lügen. Ja. Dem wird immer aufs Brot geschmiert, dass er nicht gut lügen kann, aber es hat mit der Handlung nichts zu tun.
Es gibt noch ein paar andere Sachen, die angelegt werden, aber nicht aufgelöst. Also zum Beispiel die Sache mit dem Hund, dass Nicolas Cage gesagt, ich möchte ihn beherrschen. Das wird nie wieder, also hast du das Gefühl, ey, das kommt nochmal vor. Der wird irgendwann seine Seele in diesen Hund transferieren, zu überleben. Ja. Oder wird irgendwas machen mit dem Hund. Und es wird sehr absurd. Und vielleicht war es so absurd, dass sie es rausgenommen haben. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich fast schon drauf gefreut, weil das ist so ein typischer Nicolas Cage-Moment, wo das ist so bekloppt, dass er wahrscheinlich sehr unterhaltsam spielt in dem Moment.
Ich hatte auch übrigens das Gefühl bei der Performance von Nicolas Cage, dass er einfach wahnsinnig viel Spaß hatte am Set. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich einfach so krass selber, also dass sie einfach total viel Spaß hatten und so viel übertrieben haben. Also auch so diese Selbstironie die ganze Zeit oder auch diese Gags und wie er auch manchmal so übertrieben ernst geguckt hat und dann, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie einfach sehr viel Spaß hatten. Der Film war übrigens seine Idee.
Ja, natürlich. Also das sagt er zumindest. Das habe ich auch in einem Interview gelesen. Und die Sache ist, die bei solchen Sachen weiß ich nicht, ob Nicolas Cage als öffentliche Figur ein Gesamtkunstwerk von Nicolas Cage ist.
Mhm.
Oder ob er es wirklich so ernst nimmt, weil er nimmt diesen Film, obwohl er natürlich weiß, Unterhaltung, auch wiederum sehr, sehr ernst und ist so, ich habe ein Interview gelesen, wo er einfach als seine Figur wieder gesprochen hat, ich mache das und hier und da und ich habe mit Merlin gearbeitet, ich so, nicht du, das war schon seine Figur, mein Freund, wie Method ist das gerade?
Ja.
Und du weißt schon, du kennst den Unterschied, vor allen Dingen dann aber auch so Momente wie, dieser Rolls Royce gehört einfach Nicolas Cage, ja das war einfach seiner und du bist so, ja, das trägt alles dazu bei, dass es so diesen ganz kuriosen Nicolas Cage-Faktor ab späte 90er hat, aber ich mag's halt, deswegen hinterfrage ich es nicht ernsthaft. Ich mache mir keine Sorgen um Nicolas Cage, aber wenn du dir dann eine Performance anguckst wie in Kick-Ass 1, die so drüber ist auf eine geile Art und Weise, fragst du ja schon, hat er das auch ernst genommen? Sagt er da auch immer, ich habe meiner Tochter beigebracht, wie man mit einer Knarre schießt und wie man erschossen wird. Aber irgendwie ist das wirklich der Faktor Nicolas Cage, der ihn immer noch cool macht auf eine sehr, sehr abstruse Art.
Ja, total. Ich finde auch, also ihr habt total recht, dass das echt erklärbar der Film ist und auch diese ganzen Magie funktioniert halt nur so, wie sie convenient ist. Aber ich habe wirklich auch jetzt beim dritten Mal Spaß gehabt, diesen Film zu gucken. Ich merke das immer daran, dass ich relativ wenig Notizen mache, weil ich quasi abgelenkt bin vom Film.
Ich finde, der Film hat sehr viele Stärken. Also dafür, dass er wirklich jetzt auf, wenn man ihn benoten müsste, nicht geil ist, hat er sehr viele Stärken, was den Cast angeht. Ich finde eigentlich jeden Schauspieler gut, auch die kleinen Rollen, zumindest für so einen Unterhaltungsfilm. Mhm. Mag, dass sie einfach beim Visuellen gesagt haben, ey, wir machen alles, worauf wir Bock haben. Und die Effekte sind relativ gut gealtert. Also es gibt nur einen Effekt, wo ich gesagt habe, boah, das sieht heute aber richtig mies aus und damals auch nicht so gut, als sie mit ihrem Sportwagen durch diese Glasscheibe fahren. Das sieht so nach Computer aus, dass es schmerzt. Aber
ich fand den Treibsandteppich nicht so gut.
Der war von der Idee her vielleicht ein bisschen mäßig, einfach nur um Nicolas Cage aufzuhalten für irgendwie 10 Minuten. Die Kämpfe sind vor allen Dingen am Anfang richtig schön inszeniert und choreografiert. Und dieser Adler vom Chrysler Building, was ja wirklich eine krasse Überraschung auch war, was ja in dem Film selten ist, den fand ich richtig toll. Das war eine super Idee, der sah gut aus.
Fand den auch cool.
Also mit dem hatte ich Spaß. Außer am Ende, wo er gesagt hat, wir fliegen damit jetzt nach Frankreich. Und ich nur gedacht habe, ja, in einer Woche bist du da, bei dem Tempo.
Und hoffen wir mal alle, dass es nicht regnet.
Oder da oben ist ja auch schön warm und kuschelig.
Genau,
aber
da können wir ewig
sitzen. Mit Realismus brauchen wir bei so einem Film nicht kommen, gerade wenn es am Ende des Films ist. Da ist ja sowieso alles für den Arsch.
Genau.
Ach ja.
Jedenfalls ist quasi der kleine Junge wird dann nicht mehr ernst genommen und dann seine Hose war nass, deswegen ruft eins der Kinder, haha, er hat sich eingepullert, obwohl es nur Flüssigkeit war und flippt dann so ein bisschen aus und erzählt von Zauberern und deswegen hat er dann ab jetzt ein sehr schweres Leben, weil alle offensichtlich sich über ihn lustig machen, ihn mobben und wir schießen 10 Jahre in die Zukunft und er ist Physikstudent. Und wir sehen aber in der Vorlesung, wo er was vorbereitet, immer noch, dass fliegendes Papier ist sein Erzfeind. Also das muss man mal einfach ganz klar sagen. Das fällt ihm andauernd runter und bringt ihn in eine komische Situation. Aber er findet das Mädchen von vor 10 Jahren wieder. Während er ihr in den Schritt guckt zwar, aber okay.
Das ist eine gute Aussicht. Also
es passiert. Also nein. Nicht wirklich.
Und er ist ganz aufgeregt und sie quatschen kurz und er baggert sie nach der Stunde an mit dem fantastischen Satz. Und wie findest du den Physik-Grundkurs so? Immer ein Winner.
Also erstmal bin ich an der Stelle des Films froh, dass ich die Kinderdarsteller nicht mehr sehen muss, weil die echt alle scheiße waren.
Echt, findest du?
Wahnsinnig schlechte
Dominik
Kinder.
Dominik fand die super.
Ich hatte gerade eben kurz gelacht, als du es gesagt hast, Dominik, weil ich dachte, du meinst es ironisch.
Das ist völlig okay, wir können eine andere Meinung haben. Aber zumindest sein bester Freund im Schulbus, den fand ich gut.
Der ja auch nachher nicht mehr sein bester Freund ist.
Nee, das also ist dann hat er auf einmal irgendwie die Hautfarbe gewechselt, aber
er ist ja nicht mehr sein bester Freund, weil niemand mehr mit ihm befreundet
war. Ja, stimmt. Aber der hatte zumindest einen
guten
Gesicht.
Der hat doch die Schule gewechselt. Hat er doch erzählt. Ja, das Mädel meinte doch, hast du dann die Schule gewechselt? Du bist ja dann ab dem nächsten Tag nicht mehr gekommen. Also er ist sofort weg gewesen.
Oh Gott, das ist schon ein bisschen übertrieben.
Es ist auch wirklich, also, und ich finde, was der Film gut macht, ist, der hat eine sehr gute One-Liner-Ratio, der hat eine sehr gute Comic-Relief-Ratio, finde ich.
Ich musste auch ein paar Mal echt lachen. Ich fand ein paar Sachen
also
echt lustig.
Der Hauptdarsteller ist super, der macht das sehr, sehr gut, der spielt die Sachen.
Den mag ich auch.
Schön weg irgendwie und seine Augenbraue für ein Eigenleben und so. Das finde ich sehr gut. Aber was man sagen muss, das Buch dieses Films ist so eine Katastrophe, vor allem was das Pacing betrifft, weil man richtig merkt, also entweder wurde extrem viel geschnitten oder den Autoren ist am Ende aufgefallen, fuck, wir müssen langsam zum Ende kommen. Deswegen wird am Ende des Films alles so krass zusammengezogen, also so nichts wird mehr auserzählt, wofür sich vorher in epischer Breite Zeit gelassen wird. Dinge werden innerhalb von 2 Szenen irgendwie beendet und unter den Teppich gekehrt und so. Das ist wirklich, das müsste man den links und rechts um die Ohren schlagen eigentlich. Also
naja,
deswegen.
Klassisches Problem, ne? 5 Drehbuchautoren.
Ja, danach fühlt sich das auch an.
Hm. Du sag mal, kannst du da nochmal drüber gucken? Klar.
Genau. Ah, Nicolas Cage möchte mehr Humor.
Aber haben wir nicht gerade gesagt, das muss super ernst sein?
So, aber kommen wir zurück zur Handlung. Also 10 Jahre später, der Junge blablabla ist jetzt Physikstudent, hat in einem Keller Tesla-Spulen, wo er mit rumarbeitet. Und die Urne, in die Alfred Molina, Hogwarts und Nicholas Balthazar Cage eingeschlossen waren für 10 Jahre, genau die 10 Jahre sind rum.
Hast du gerade random das Wort Hogwarts eingeführt?
Nee, er findet es wahnsinnig witzig, ihn anstatt Horvath Hogwarts zu nennen.
Ah, Ödön von Hogwarts, okay. Genau.
Ich möchte einfach nur euch weiter mit dem Gesicht in diese Harry Potter-Referenzen des Films stoßen.
Ja. Wir werden es weiterhin ignorieren.
Auf jeden Fall, die Urne, in der die gefangen waren, hat mittlerweile den Besitzer gewechselt, steht irgendwo in irgendeiner Wohnung, random Wohnung, als Schmuckstück rum. Hat eine Frau irgendwie bei einem chinesischen Trödelladen gekauft, hat sie erzählt. Und die beiden Jungs, die Zauberer, fallen da raus. Erst Molina und dann wirft er die Vase aus dem Fenster und dann rettet sich auch Nicolas Cage aus der Vase. Und damit ist klar, die beiden Zauberer sind wieder im Hier und Jetzt. Die Schlacht kann weitergehen. Und damit ist natürlich auch klar, dass Nicolas Cage jetzt dringend den Jungen von vor 10 Jahren finden muss, weil der ja der erste Merlinianer ist.
Aber das macht er natürlich nicht, bevor er sich einen coolen neuen Hut gekauft hat.
Ja.
Weil first things first.
Das ist auch wirklich so mein Ding. Ich finde diesen abgesifften Ledermantel, er sieht halt so ein bisschen aus wie One-Eye Moody wirklich aus Harry Potter, nur mit 2 Augen und halt Amerikaner. Ja. Ohne Humpelbein, also hat noch alle Körperteile.
Er hat auch Stulpen an.
Ja, Stulpen sind völlig normal, finde ich, für so ein Outfit. Aber dieser Hut lässt ihn aussehen wie jemand, der irgendwie in der Gasse in New York sagt, hey, komm, find die richtige Karte.
Ja, das ist ja, vor allen Dingen scheint offensichtlich nach einem Viertel der Drehzeit jemand gesagt haben, Nick, lass den weg. Weil dann ist er ja plötzlich weg und taucht auch nicht wieder auf.
Also Nicolas Cage hat ja ein grundsätzliches Problem mit seinen Kopfbedeckungen. Meistens sind das halt die Haare.
Und damit meinen wir die Haare, ja.
Sind das die Haare? Jetzt hat er sich neben den besonderen Haaren auch noch für einen besonderen Hut entschieden, der mit aller Kraft sagt, ey, nö, wieso? Ich bin noch nicht über 30.
Das ist so ein bisschen, also ich mag Martin Semmelrogge, aber es wirkt dann auf einmal so, als wäre Martin Semmelrogge.
Ich bin Magier, lass mich zaubern.
Ich weiß auch nicht.
Oh Gott, das klingt wieder voll creepy.
Ja. Ich finde, das sieht wirklich aus, als wenn er irgendwie sagen würde, ich werde oft mit dem von Instinct verwechselt.
Ist nicht so schlimm.
Instinct ist doch noch cool, oder?
Ja, genau. Die sind doch auch so alt wie er mittlerweile, oder? Waren das die mit Justin?
Ja. Also der Hut ist wirklich eine Vollkatastrophe. So wie Justins Frisur bei NSYNC damals. Ist eine Vollkatastrophe.
Ich habe ja, wie gesagt, lasse ich den Film im Hintergrund noch so ein bisschen laufen und mir gerade bei einer Szene 2 Dinge aufgefallen. Es gibt ja einen Moment, in dem Nicolas Cage's Figur sagt, hey, die Muggel, ja, wer ist bei Harry Potter, also die normalen Menschen dürfen ja nicht wissen, dass es Zauberer gibt. Und deswegen, da rast dieser Zug an sie ran und er schleudert dann eine Zeitung vorne auf das Lockhaus, damit der Lokführer nicht sieht, dass dieser Stahladler da ist, den er schon 10-mal gesehen haben muss. Ja. Und zum einen schon wieder Papier und zum anderen, was für ein armer Versuch. Also
total.
Wirklich, dieser Vogel fliegt durch die halbe Stadt, die Hälfte fliegt hinterher in die Luft, alles egal. Aber diesen einen Lokführer, den muss man dringend mit der Zeitung ablenken.
Man muss aber auch sagen, später, als es Magie gibt, sehen es die normalen Menschen nicht.
Ja, eben. Da haben sie die bessere Erklärung. Man sieht es halt einfach nicht.
Ja.
Das kapiere ich auch nicht. Also da hätte man auch blitzdingsen können oder irgendwie.
Ja, das ist sehr inkonsistent in seiner Erzählweise, was das angeht. Aber es lenkt ja auch genug ab, dass ein 12-Jähriger es nicht unbedingt merkt.
Also. Und es ist ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht gefährlich, wenn du dem U-Bahn-Führer plötzlich die Sehkraft wegnimmst, weil er dann wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwie...
Dann kann er nicht mehr lenken, ja.
Ja, eben. Leute, hallo. Wenn da jetzt einer über einen Zebrastreifen kommt, dann ist das Geheule wieder groß.
Man muss auch sagen, was der Film auch wirklich gar nicht kann, ist Action inszenieren. Da scheitert der, also zum Beispiel jetzt die Szene da an der U-Bahn, die folgt ja auf eine Verfolgungsjagd, wo der Junge aus der Wohnung rausläuft und Alfred Molina ihn verfolgt. Und bei dieser Verfolgungsjagd sind die Wege viel zu kurz. Der kommt aus der Wohnung und rennt sofort die Treppe zur U-Bahn hoch und der läuft die so ganz langsam hoch. Die Szene hat so krass überhaupt keine Dynamik. Und wenn man denkt, so ja, der geht jetzt die Treppe hoch und dann kommen ja da die Wölfe an und er muss dann da so schnell die Karte durchswipen, damit er da irgendwie in die U-Bahn rein kann. Und auch dafür lässt er sich so wahnsinnig viel Zeit und dann kommen die Wölfe und dann müssen sie eigentlich schon 5-mal an ihm dran sein, weil die ja auch noch schneller sind als Menschen. Und er hat aber immer noch eine halbe Stunde, um da 8-mal seine Karte durchzuswipen und so. daran scheitert der Film, also der scheitert immer daran, die Räume aufzumachen und so wie im Fußball, aber so
oh Gott.
Bildlich den Raum ja. weit und aufzumachen und Zeit so ein bisschen zu dehnen, daran scheitert der, das hat der überhaupt nicht im Griff.
Nee, auch später, wenn es richtig, richtig schnell gehen muss, gibt es wahnsinnig viele Szenen, wo einer sagt, okay, ich muss dir jetzt was erklären. Und dann sitzen die in Ruhe im Auto und erklären sich Sachen, wo man denkt, okay Leute, wir sterben gleich alle.
Ja, und dann gibt es aber wieder Stellen, wo es plötzlich fast forward ist. Und wie er sagt zu ihr, sie, ja, du musst da oben auf das Gebäude und da die Antenne drehen. Sie sagt, ja, alles klar. Und dann ist eine Szene und dann sind wir zurück nach 30 Sekunden und sie steht oben auf dem Dach und ist so, okay, was ist passiert? Wie konnte das geschehen? Und so.
Fahrstühlen jetzt.
Das ist so ein Moment, wo sie sich dafür entschieden haben, nee, wir schneiden, wie sie sich clever am Hausmeister vorbeiflirtet, um aufs Dach zu kommen und oder irgendwie die Tür eintritt, weil sie irgendwie Kung-Fu kann. Das ist alles egal. Sie wird schon irgendwie da ankommen. Nee, wir lassen am Anfang auf jeden Fall die Exposition drin, auch wenn es unsinnig ist, da haben wir Geld drauf verbraten. Das andere schneiden wir.
Und wir nehmen uns aber die Zeit vorher zu erklären, Ewigkeiten, dass sie Höhenangst hat, damit diese Szene irgendwie noch viel mehr Herzklopfen hat, was sie halt gar nicht hat, weil nee. Wenn jemand wirklich Höhenangst hat, könnte er das nicht machen, was sie macht.
Zumindest ein, zwei, okay, ich schaffe das Momente, wären da schon notwendig gewesen, sonst muss man den Satz halt auch rausstreichen. Ja, das ist schon dumm.
Also halten wir mal fest.
Ach Mist, ich mochte den bis gerade.
Halten wir mal fest, Pacing-Problem, Drehbuchproblem. Kopfbedeckungsproblem?
Nee, Kopfbedeckung ist für mich on point.
Das ist völlig okay.
Also, ich sehe nirgendwo das Problem.
Es ist auch keins. Man kann einfach sagen, dass Balthasar halt dummen Modegeschmack hat. Fertig.
Absolut. Er versucht ja auch andere Leute damit reinzuziehen.
Aber, er hatte jetzt wirklich 2500 Jahre Zeit, einen Modegeschmack zu entwickeln.
Vielleicht ist das die Verwirrung.
Ich glaube, irgendwann ist es dir einfach egal. Ja. Das ist übrigens aber auch so ein Punkt, das auch wieder aufs Drehbuch verweist. Diese Sache mit den alten Mannschuhen. Wie oft ist sie drin? 5-mal?
Ja,
bis zum Ende. Also da haben sie bei den Dialogen, sind ihnen auch die Ideen ausgegangen, weil die Chemie zwischen den beiden Darstellern stimmt total. Wenn man da ein, zwei andere Sprüche mal reingebracht hätte, wäre das richtig sympathisch gewesen, hätte den Film viel besser getragen. Also
das finde ich übrigens auch, dass die Dynamik zwischen den beiden ist echt cool. Also da haben sie echt eine gute Kombination erwischt. Zu Nicolas Cage Style. Der demnächst bei uns einen eigenen Podcast bekommt. Und zwar zu Recht. Ist mir auch noch aufgefallen, dass wir sehen noch diese ganzen Rückblenden, wo er verschiedenen anderen Kindern die testet mit diesem Ring. Und da ist diese eine, wo er da bei diesem, keine Ahnung, viktorianischen Kind sitzt oder so. Mhm. Oder eher so, ja, weiß ich auch nicht. Ich kenne Zeiten nicht. Mhm. Und da sieht er genauso aus, als wäre er aus der Zeit, weil er sich dann natürlich immer dementsprechend Zeit anzieht. Aber offensichtlich hat er danach entschieden, wisst ihr was, jetzt wieder Mittelalter. Also, oder? Ja. Weil er wird immer gezeigt, wie er sich anpasst und durch die Zeit geht und so, aber zum Schluss sieht er doch wieder aus wie
damals, als Zauberer.
Ja. So ein bisschen in den 50er Jahren, ich verstehe die Mode nicht mehr, ich mache jetzt, was ich will.
Ja, also diese Jugend, nee, das mache ich nicht mehr. Das ist mir peinlich. Lieber Stulpen.
Er hat auch da, wenn er dann so mit ihm trainiert und dann nur noch so in Weste und Hemd steht und so, das hat auch so was Johnny Depp-artiges. Ich habe das Gefühl, dass Nicolas Cage da so ein bisschen hin wollte.
Ich finde es übrigens aber cool, das Outfit, also für das, was er da sein soll. Okay.
Ja. Verstehe das Schweigen nicht als Kritik von mir. Also, ich finde es völlig legitim, dass Magier irgendwie bekloppt aussehen. Das ist völlig in Ordnung.
Das stimmt.
Aber das erfüllt doch Drake Stone in diesem Film.
Oh ja,
par excellence.
Das ist ja, also der ist ja, muss man jetzt mal eine Lanze brechen für in der Fiktion existierende echte Magier. Ja. Ein echter Magier ist nochmal was anderes als so ein Illusionist und er ist ja beides. Das macht mich fertig in diesem Film.
Ja.
Der kriegt noch längst nicht genug aufs Maul, weil er auch diese schlimme Art von Illusionist ist. Dieses, Hauptsache ich habe Eyeliner. Ja, die Art. Und da kriege ich Krämpfe innerlich. Ich bin wirklich mehr bei Penn & Teller zu Hause. Ich bin auch mit David Copperfield noch zufrieden. Aber wenn jemand dann kommt von wegen, ihr wollt doch nur geile Musik, ein bisschen Pyro und Eyeliner, dann bin ich so, dann gründ bitte eine schlechte Band. Also,
haben, glaube ich, auch viele von denen dann gemacht.
Ich hoffe.
Der hat mich erinnert an den David Tennant bei Fright Night. War ja so eine ähnliche
Eyeliner.
Genau. Auch so ein, das war ja auch so ein Magier, der so darauf steht, Magier zu sein.
Der hat mich erinnert an an Jim Carrey in Burt Wonderstone.
Kenn ich nicht.
Wer ist das, Jim Carrey?
Jim Carrey in diesem Film mit Steve Carell, wo Steve Carell so ein alter Zauberer in Las Vegas ist und Jim Carrey ist so ein moderner Street Magician, ja. Der ihm so die Show spielt.
Es gibt einen super Bekannten in Amerika, ne? Der eben auch so aussieht.
Ja, ja, genau.
Ist er nicht David Blaine? Ich muss mal nachgucken.
Na, irgendwie so David Blaine oder so.
Ja, ich glaube, Blaine ist es. Es gibt auch es muss nicht euer Ding sein, aber es gibt eine Supernatural-Folge, die heißt irgendwie über so einen Magier, Punkt, 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 is a complete douche oder so. Der heißt einfach die Folge so, das ist ein Vollidiot. Ja. Das ist schon fies.
Aber die sind ja auch peinlich, sorry.
Ich glaube, sie werden es verkraften können. Wenn sie auf
ihr Konto gucken.
Genau, werden sich die Tränen mit ihren Dollarscheinen wegtupfen können.
Aber ich finde, dass der Drake, also der Darsteller, hat es auch einfach richtig gut gemacht. Ich fand ihn einfach sehr lustig.
Fand ich auch sehr gut.
Der lebt diese Idiotie halt, das muss man schon sagen.
Und also, um das mal kurz quasi zu erklären, Jay Baruchel ist quasi der Lehrling von Nicolas Cage und der Drake ist jetzt der Lehrling von Balthasar, von Horvat.
Ist sozusagen der erste Horvatianer.
Okay.
Der erste Schüler von Hogwarts, wolltest du sagen.
Ja.
Ist er nicht sogar der erste Morganianer?
Nee, er ist nicht der erste, er ist halt einfach einer.
Ach so. Ja.
Es gibt doch ganz viele, die wollen sie doch am Ende alle aufwecken.
Naja. Ja, wenn es einen ersten Merlianer gibt, muss es auch einen ersten Morgianer geben.
Achso, nee, er ist auf keinen Fall der Nachfolger. Nee, der will den nur als Handlanger.
Der will vor allen Dingen einfach nur seine Kraft haben, wie man später rausfindet, was ich sehr logisch fand. Warum sollte dieser Typ mit diesem Ego irgendwelche Leute neben sich dulden? Ja.
Ich habe auch gar nicht verstanden, wie er den gefunden hat. Er geht da zu diesem alten Typen.
Fastfood-Laden, das wollte ich gerade sagen. Also, wo findet man solche Infos besser als beim Dönermann oder?
Absolut.
Ja, also.
Und vor allen Dingen sagt er dann, ich brauche eine Armee. Und der Typ so, ich habe einen Jungen. Und er so, einer reicht nicht. Ich so, okay, schnell runterhandeln lassen.
Aber vor allem, dieser Typ in dem Fastfood-Laden, ne, wird uns ja erzählt, war ja vor 10 Jahren schon der Assistent sozusagen von Alfred Molina.
Ach so? Ja, der kann aber nichts mehr.
Er sagt ja, da bist du ja wieder. So. Der erkennt ihn. Und Alfred Molina ist ja in den 10 Jahren nicht gealtert, ne? Weil er war ja in dieser Urne drin. Ja. Also das heißt, du würdest auch nach 10 Jahren Molina sofort wiedererkennen.
Ja.
Aber was macht Molina, anstatt zu der Bude zu gehen und zu sagen, hi, da bin ich, um sich anzukündigen, zaubert er Pentagramme auf die Burger-Patties, damit der Typ weiß, oh, ich glaube, er steht vor der Tür. Das ist ein super aufwendiges Hallo.
Stimmt.
You had me at my Burger-Pentagram.
Ich glaube, die hatten einfach eine Affäre, die zwei. Und das war so, hey, das Baby, war wie ich bin
Insider.
Wieder da.
Genau. Das hat er jeden Morgen ins Rührei gemacht.
Ja, genau. Hoffentlich nur ins Rührei. Ja.
Du, wer auch immer in Sachen ist, ne?
Wenn die drauf stehen.
Ich fand's halt so lustig, dass er sich von der Armee auf eine Person hat runterhandeln lassen. Ich hab einen.
Das
okay.
Hätten sie wirklich mehr auch für Comedy spielen müssen. Das war so bierernst, dass ich gedacht habe, gut, mir ist egal, Film, mach was du willst.
Aber da muss ich den Film dann auch mal loben. Molina ist eine gute, ich finde, ist ein guter Bösewicht. Ich mag
Molina ist Bösewicht. Immer super. Also, der sticht auch immer aus jedem Film raus. Spider-Man 2 von den alten, Raimi Spider-Man, war ja eh schon der Beste in meinen Augen. Aber er hat das so ernsthaft und wirklich mit Gravität gespielt, dass ich da gesessen habe, so, wow, ich kaufe alles in dem Film. Ich kaufe die dummen Roboterarme von Doc Ock. Ich kaufe Tante May, die ihn verprügelt, einfach nur, weil er das irgendwie getragen hat. Und er versteht den Film hier und ist so, ich mache das zwar ernst, aber wir wissen alle, das ist alles ziemlicher Quatsch.
Genau.
Das stimmt. Aber ich hatte das Gefühl, dass das alle am Set wussten.
Ja, natürlich. Also die wussten alle, wir machen hier einen reinen Unterhaltungsfilm und die Zielgruppe ist ganz klar 12 bis 16, würde ich sagen.
Ja. Und wir drei.
Ja. Genre-Fans greifen beherzt zu und Nils guckt auch. Genau.
Ich bin halt auch ein physikbegeistertes Schweinchen, wie Nicolas Cage irgendwann zu dem Jungen sagt.
Wirklich?
Ja.
Ich fand auch gut, dass Drake irgendwann sagt, dass er ja früher einen Meister hatte, aber er ist irgendwann abgehauen und hat nichts hinterlassen, außer dem Incantus und Verlustängsten.
Ja, stimmt.
Das ist schön, das erklärt auch so viel.
Ja, auf jeden Fall. Und dann geht es ja eigentlich nur darum, irgendwie, dann zieht halt Molina die ganze Zeit mit diesem Eyeliner-Zauberer rum und versucht da irgendwie diese Matroschka-Puppe immer noch zu kriegen.
Stimmt. Und Jay Baruchel wird nebenher, ich weiß gar nicht, wie heißt sein Charakter?
Eine Sekunde. Habe ich ja. Dave. Dave. Ich stehe einfach nur Dave, der nicht mal einen Nachnamen.
Ja.
Das stimmt Dave. Auch, ich erinnere mich an den Physiktest an der Kühlschranktür. Dave stimmt. Stutter oder so.
Ja, stimmt. Stimmt, da stand sein Nachname. Ja. Na, IMDb nicht. Dafür hat es nicht gereicht.
Nee. Und Dave wird einfach quasi, währenddessen kriegt er halt seine Magierlektion und muss jetzt üben, die Magie zu beherrschen und kontrollieren. Und, kriegt es dann so nach und nach mehr schlecht als recht hin. Und dann irgendwann hilft es ihm dabei, sein Mädel ein bisschen zu imponieren, indem er ihre Tasche wiederholt.
Naja, wie Tasche wiederholt. Erstmal werden sie unrealistisch überfallen mit einem Messer wieder, keine Kanone, wie damals Crocodile Dundee schon, der uralte Gag. That's not a knife, that's a knife. Er wäre einfach erschossen worden. Ja. Und hier auch wieder mit einem Messer und dann wirft er ihm eine brennende Mülltonne an den Kopf, weil er halt noch nicht so gut zaubern kann. Aber,
ja. Aber der Typ so, oh, siehst du das auch?
Ja, und dann wäre ich dann auch so, ey, gib mir einfach die Tasche. Da muss man den noch nicht mehr ausnocken. Ist auch egal. Also und dann, eigentlich eine charmante Szene.
Finde ich auch. Und dann denkt er, es wäre eine sehr gute Idee, seine beiden Fäuste als Blitz und Donner vorzustellen. Auch ein sehr guter Move. Aber so nach und nach fängt sie an, ihn zu mögen.
Ja, das
überraschenderweise.
Es funktioniert aber leider wirklich nach diesem klassischen Ding von wegen, ja, ich habe was Männliches getan und jetzt ist er irgendwie aufmerksam. Gott sei Dank verkauft der Film es aber so, als hätte die ihn vorher sowieso schon gemocht. Ja. Von daher ist egal.
Aber es hat ja manchmal so, jetzt hat er sie beschützt und dann später sagt sie, sie hat Höhenangst und er kuriert diese Höhenangst mit dem Satz, vertrau mir einfach.
Geh auf das scheiß Haus, mir egal, ja. Ob du Angst hast.
Das ist ja eine Heilung, die wir alle sehr gut kennen, die vertrau mir einfach Heilung nennt man sie.
Oder wie man das in meiner Generation hatte, die stell dich nicht so an Heilung.
Genau. Ja, und irgendwie fangen die so ein bisschen an anzubändeln. Nicolas Cage findet das natürlich nicht so gut, weil er sich dann nicht auf konzentrieren kann und er weiß auch, dass Liebe alles kaputt machen kann und so weiter. Und sie kommt dann irgendwann zu ihm und dann finde ich sehr schön, dass Nicolas Cage sich als, oh, es klingelt an der Tür, es ist bestimmt die Posten, jetzt geht hin, dass Nicolas Cage sich als sein Onkel Balthasar vorstellt und ihn so ein bisschen disst, indem er sagt, er geht jetzt noch schnell seine Ekzemsalbe einkaufen.
Ja, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, also für so einen alten, schrulligen Magier, das ist auch ja. So eine Inkonsistenz im Drehbuch. Also manchmal kommt er mit der Gegenwart nicht so ganz klar und macht so ein paar lustige Fish-out-of-water-Kommentare und manchmal ist er halt so, hey, One-Liner, 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 ja. Ich bin hier voll zu Hause. Und war er nicht gerade 10 Jahre in der Urne? Okay, sind nur 10 Jahre, aber trotzdem. Und
total, also er macht bisher eigentlich nicht den Eindruck, als ob Ekzemsalbe in seinem Leben schon mal eine Rolle gespielt hat und er wüsste, was das ist. Ja, aber da versucht er ihn ein bisschen sozusagen lächerlich zu machen. Aber irgendwie, er ist halt so hin und her gerissen. Ne? Irgendwie hat er auch Verständnis dafür und dann aber auch wieder nicht. Und ist irgendwie so ein bisschen unklar.
Ja, aber das ist halt, der Film macht immer das, was er gerade braucht. Das ist halt so eine kleine Krankheit. Aber es ist halt, es ist so ein Film, da sehe ich ständig das Potenzial, wie geil er doch noch hätte werden können.
Ja,
aber letztlich, er alterniert dann so in der Mitte rum, weil er halt Charme hat und Potenzial, aber wie wir halt schon auf die Schwächen weisen, weil die ganze Zeit hin, weil das Drehbuch Schwächen hat, weil das Schnitt Schwächen hat. Und man das einfach mit einmal nochmal drüber schneiden, schreiben und keine Ahnung, Qualitätskontrolle machen, hätte man das alles fixen können und dann wäre, will nicht sagen richtig gut, aber wäre auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Mhm. Ich muss mal gerade gucken, wo sind wir denn in der Story? Ich bin schon wieder bei einer Exposition. Oh Gott.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch so ein bisschen gesprungen und haben quasi ein paar Sachen, die so immer wieder auftauchen, auch hier und da mal zusammengefasst. Aber
ja, Training wo ist deine Exposition? Auf beiden Seiten. Also Training, Vorbereitung bei den Bösen auch und dann Flirt noch mit dem Mädel.
Genau, die beiden so Lehrlinge treffen sich auf Toilette. Mhm. Das fand ich ganz lustig, die Szene, wo sie plötzlich vergessen, dass sie Gegner sind und so. Ja, hast du deinen Geist schon freigemacht? Naja, okay, vielleicht ist das dein Problem. Also dass sie plötzlich so anfangen zu diskutieren beide, was so die Probleme von Lehrlingen sind. Also da so kurz bonden, bis Horvath dann reinkommt und sagt, okay, alles klar, ich übernehme dann jetzt mal. Das fand ich ganz süß. Mhm. Bei welcher Exposition bist du?
Ich bin jetzt ein paar Mal hin und her gesprungen tatsächlich, aber es gibt halt immer mal wieder Momente, wo Nicolas Cage dann, hier ist das Zauberbuch, hier stehst auch du schon drin. Ich so, ja, komm.
Ein gutes Bild auch.
Ja, das ist genau dieses Bild. Es ist eben, dieses Buch ist cool bis zu dem Moment, wo es aufschlägt, weil dieses Auseinanderklappen war ein schöner kleiner Effekt.
Ja, fand ich auch.
aber dann macht er das auf und es sieht einfach schlechter aus wie jedes Rollenspielregelwerk, das ich hier in der Hand gehalten habe. Und das ist dann schon so ein bisschen fragwürdig.
Wie viele Rollenspielregelwerke hast du schon in der Hand gehalten?
Über 20.
Wirklich?
Ja.
Spielst du? Ich wusste gar nicht, dass du so viele Rollenspiele spielst. Oder liest du nur die Regelwerke?
Ich lese sehr gerne die Regelwerke.
So, abends bei einem Glas Wein.
Kamin gemütlich. Ah, Schadensresistenzbonus, ja, das sind meine Liebsten. Nein. ja, mein Gott, wenn man Rollenspieler ist, dann kommt das halt nicht aus. Also ich komme viel zu selten dazu, vor allen Dingen, seit ich umgezogen bin, also vor ein paar Jahren aus dem Saarland weg, weil man spielt doch am liebsten mit den Leuten, die man am längsten kennt. Aber ja, deswegen ist das aber auch wirklich, ist dieser Film natürlich bei mir irgendwie zu Hause. Ne? Also ich weiß ja, was die da alles machen mit der Zauberei. Ich habe das ja alles schon mal gelernt.
Ja, eben. Und dass er die eine Sache immer falsch betont, kein Wunder, dass das dann nicht klappt.
Und das muss man leider sagen, wenn man ein bisschen sich das anguckt. Also die Magie hier, die ist halt, ist völlig unlogisch. Also die ist in sich nicht konsistent. Und es stört mich nur minimal, weil der soll halt unterhalten, der Film. Aber das ist so ein Problem, das der Film auf jeder Ebene hat. Der ist immer inkonsistent. Die Charaktere sind nicht ganz konsistent. Die Story ist nicht konsistent. Das ist schade.
Ja, man denkt total oft so, hä, wieso ist das denn jetzt? Ja. Und das holt einen dann, reißt einen dann immer so raus. Das ist echt blöd. Lustig fand ich zum Beispiel auch noch diese, als Horvath da diese Akte über den einen Schüler haben will und dann diesen Jedi-Trick versucht und dann aber sofort Drake sich darüber auch quasi lustig macht.
Und das ich muss sagen, so lustig, 2018 nervt es, dass er nochmal diese ganz bewusste Anspielung machen muss. Anstatt irgendwie sowas wie alles klar Obi-Wan zu sagen, einfach, dass es ein bisschen subtiler ist, weil das war wirklich, einfach wir zitieren einfach Episode 4. Gut, okay.
Aber es ist doch viel subtiler, als wenn er sagen würde, alles klar, Obi-Wan.
Das findest du?
In your face, ja, absolut.
Okay. oder die Macht ist stark mit dir, keine Ahnung. Aber ich fand ich wiederhole einfach die gleiche Zeile nochmal und sage damit genau die Vorlage. Das ist schon so ein bisschen dumm. Also mir hätte tatsächlich gereicht, wenn du nur mit den Fingern diesen Elle Guinness-Move gemacht hätte zusätzlich. Das hätte mir gereicht.
Ja. Aber da ist dann wahrscheinlich wieder tatsächlich die Zielgruppe, die etwas jüngeren, die da vielleicht nicht ganz so.
Klar, das ist, und außerdem, es ist halt einfach auch eine gute Zeit her, dass dieser Film rauskam und deswegen jetzt ist mal Star Wars-mäßig so übersättigt, dass man nicht danach hungert, dass es irgendwo erwähnt wird.
Ja, ja. Ich habe, ich meine, das wirst du schon auch wissen, Dominik, ich habe Nils vorhin auch schon erzählt, dass der Film heißt ja, ne, die Sorcerer's Apprentice, also der Zauberlehrling, und soll ja auch quasi sich anlehnen an die Zauberlehrling-Verfilmung damals mit Mickey Mouse.
Wir haben das ist noch ein ganz eigenes Fass, ja.
Wir haben ja auch diese Szene gesehen, mit denen, wo er dann putzt und so und quasi so. Und aber im IMDb-Trivia steht natürlich lustig, dass quasi klar ist, dass es eine Zauberlehrling-Verfilmung ist, weil der Film so heißt und nur Deutschland den Film einfach komplett anders benannt hat und es deswegen einfach überhaupt nicht klar ist. Aber jedes andere Land, in jedem anderen Land heißt also, der Film der Zauberlehrling.
Also da muss ich jetzt wirklich das Fass mal aufmachen, weil das ist der Grund, warum ich den Film jahrelang nicht geguckt habe. Vielleicht, also nicht, dass ich da gesessen habe, so nein, ich weigere mich, sondern das, mein erster Eindruck des Films war, der Film hat, ich weiß nicht, ob das in der Version, die ich jetzt habe, auch so ist, aber steht irgendwo in den Credits drin, suggested by the Disney Short Fantasia, bla bla bla, der Zauberlehrling. Und dieser Short, also die Sache mit dem Besen, was auf dem Goethe-Gedicht wiederum basiert, der Zauberlehrling, da hat man irgendwo das Gefühl, ey, weißt du, was man da machen muss? Einen richtig geilen Film mit Nicolas Cage und Alfred Molina, die nichts mit dieser Szene hier zu tun hat, aber wir dübeln die Szene in den Film rein, damit man sagen kann, es hat damit was zu tun. Und es kommt natürlich im Fahrwasser von Fluch der Karibik, weil wir einfach bei Disney gerade jedes Franchise, was wir haben, auch machen wollen. Das war so dumm. Und diese ganze Sequenz mit dem Besen, da dreht sich mir der Magen um. Und dann ist da auch noch eins der offensichtlichsten Product Placements drin, weil die eindeutig einen Vertrag mit Pepsi hatten. Denn Mountain Dew und Pepsi sieht man im Film mindestens zweimal. Und ich bin so, also ihr habt, das ist wirklich diese Pflichtszene, Leute. Ne? Steht im Drehbuch seit Anfang an drin. Wir müssen das machen. Hauen wir da noch das Product Placement rein. Das ist natürlich auch noch viel zu lang. Da habe ich mich echt aufgeregt. Wenn du die Szene auch noch rausschmeißt, dann ist der Film hinterher, wenn man den Anfang noch rausnimmt, so 90 Minuten lang und glaube, dann ist er ein gutes Stück besser.
Naja, aber wenn du halt den Zauberlehrling als Vorlage nimmst, dann darf die Szene natürlich nicht fehlen.
Ja, dann möchte ich aber auch das ganze scheiß Goethe-Gedicht währenddessen von Nicolas Cage, der in der Ecke steht, zitiert haben. Einfach
haben
nur, damit wir das
drin,
auch noch haben.
Haben sie bestimmt drin gehabt. Ich schwöre dir, dass Nicolas Cage den mehrere Male am Tag zitiert hat.
Wenn es eine DVD oder Blu-ray gibt, wo Nicolas Cage das Gedicht im Kostüm dieses Films, in der Requisite dieses Kostüms vorträgt, dann würde ich dafür 40 Euro bezahlen, nur um dieses extra zu sehen.
By the way, um auch noch die andere Referenz auf Phantasia aus Duell der Magier zu erwähnen, in der Post-Credit Augenzwinker-Szene, Blink of an Eye,
jetzt.
Genau, da steht auch der Hut, den Mickey Mouse als Zauberlehrling an,
das
steht da rum.
Stimmt. Ich hab die Verbindung nicht direkt gemacht und habe mich gefragt, warum steht da jetzt dieser totale Klischee-Zaubererhut rum? Aber wie du sagst, natürlich, das ist der aus dem Short.
Genau.
Ergibt aber auch wenig Sinn. Also das ist, da ergeben die alten Männerschuhe ergeben mehr Sinn als diese ganze Phantasia-Anlehnungskacke.
Wisst ihr, was auch nicht wiedergekommen ist? Dass Nicolas Cage irgendwann sagt, aber vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber Nicolas Cage sagt irgendwann, Wasser und ein Stromschlag und ein Zauberer verliert seine Kraft.
Stimmt.
Und ich dachte, das ist am Ende der große Move.
Stimmt.
Auch das wieder, schon wieder eine Pepsi-Dose sehe ich gerade. Auch das wieder, das ist die dumme Szene, vorspulen. Ist so eine Sache, die sie aufbauen und nicht auflösen. Das ist halt dumm. Und das sollte einem im Schnitt hinterher auch auffallen, dass man das nicht gemacht hat.
Ja, aber das ist dann, glaube ich, tatsächlich das klassische Viele-Köche-Prinzip. Wenn man fünf Autoren hatte, dann werden da so viele von, jeder Autor legt ja seine Fährten irgendwie und wenn dann ein neuer an das Projekt gesetzt wird, die werden ja dann meistens irgendwie von der Produktionsfirma geholt und dran gesetzt.
Ja, und dann so, okay, wir brauchen das morgen.
Genau, und dann kriegt er ja auch nicht alle Loose Ends mit, die jemand da vorher irgendwie angelegt hat und dadurch entsteht das dann am Schluss, dass die da alle irgendwie offen rumliegen und man kann gar nicht so viel rausschneiden, als dass man die alle loswerden würde.
Schlimm, schlimm sowas.
Auch traurig.
Sehr traurig. Vor allem, das habe ich nämlich, weil das ist, also die Kritik, finde ich, muss er sich dann auch schon gefallen lassen, weil ich finde es okay, dass die Besen, Wischmöppe tanzen und es gerät außer Kontrolle. Also diese klassische Zauberlehrling-Szene, dass die drin ist, finde ich okay, aber bei Phantasia ging es ja vor allem darum, dass das quasi im Rhythmus der Musik geschah, dass man da diese Musik hatte und die alle dazu tanzen und auch diese Vermehrung der Besen im Rhythmus der Musik geschah und dass sowas.
Und Musik ist ja ein Thema hier in dem Film. Es ist ja nicht so, dass Musik keine Rolle spielt. Also man
weil
hätte sie ja
ist
durchaus.
Radio-DJ und so und er macht mit den Tesla-Spulen Musik und so.
Ja.
Also, und dass dann in der Szene darauf verzichtet wird, da auf dieses Kernelement des Rhythmus einzugehen und so. Es liegt, glaube ich, zu einem großen Teil auch an dem Unvermögen des Regisseurs, der wirklich einfach keine Ahnung von Schnitt und Dynamik hat und so.
Film vielleicht.
Ja, Film vielleicht.
Der liebe John Turteltaub, was hat er dir nur angetan?
Na, ich weiß nicht, was er uns allen mit diesem Film angetan hat, aber irgendwie war er
also
wohl
Leute,
sauer.
Ich muss immer noch mal das hochhalten, das ist schon ein, ich liebe den Film trotzdem. Wie man so Familie liebt, die sind auch alle sehr unperfekt.
Er ist auch unterhaltsam.
Ich liebe ihn, ist übertrieben, aber ich mag ihn. Also vor allen Dingen im, ich sag mal, in der Reihe von Wima-Filmen, die wir hier schon sehen mussten, ist das wirklich einer der, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben.
Naja, er ist ja jetzt nicht offensiv schlecht. Ja, das ist jetzt ja, also der kommt nicht
aber
um die Ecke und sagt, wow, hier fehlt ja die Hälfte oder es ist irgendwie total schlecht gespielt oder sonst was. Oder wenn jetzt die Effekte richtig kacke wären und Nicolas Cage würde schlafen im halben Film, dann würden wir halt sagen, er ist richtig, richtig schlecht. Mhm.
Aber ich gebe total zu,
Charme.
Dass alles, was ihr sagt, ist trotzdem total richtig. Also, und da merke ich mal wieder, wie unterschiedlich ich Filme gucke zu vielen anderen. Das merke ich immer in der Diskussion, weil ich gebe denen dann total recht, aber es ist mir beim Gucken einfach nicht aufgefallen. Also ich glaube so oft, dass ich in Filmen sitze und die einfach so quasi für den Moment und überhaupt nicht da denke und dann danach so, ja, also das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht und das war total schrecklich und ab da konnte ich den Film echt überhaupt nicht mehr genießen, weil mich das raushört. Ich so, ey, du hast voll recht.
Sich raussprengen zu lassen, ist auch jetzt kein Talent. Also ich versuche immer irgendwie währenddessen den Film noch zu genießen und die Kritik irgendwie danach erst aufzubauen. Aber manchmal kommt man auch nicht aus seiner Haut. Also es gibt so die Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Ist so der dritte Teil, der ist eigentlich nicht sehr gut. Aber als ich drin gesessen habe, war ich so, wow, das ist einfach toll.
Das
ist einfach
ja, das
super.
Hat man so, ne? Da wird man, glaube ich, so gefangen genommen von so eben diesem, was so Kino ja eigentlich ausmacht. Dass man so ein bisschen in so eine Welt entführt wird und das alles so hinnimmt.
Und Nolan danach geht ist man ja jetzt wieder auch raus, kauft bei weitem der bessere Döner. Regisseur als Turtletaub, deswegen, der hat einen schon zum Griff ein bisschen als Publikum. Und,
du müsstest jetzt mal Nils Gesicht sehen, der so der größte Nolan-Hasser der Welt ist.
Ernsthaft?
Ja.
Also dieses nicht so gut vom dritten Batman hat er konsequent auf alle drei Teile ausgedehnt. und was er mit Turtletaub zum Beispiel...
Du fandst den zweiten echt nicht gut?
Was er mit Turtletop gemeinsam hat, ist zum Beispiel auch keine dynamischen Kämpfe inszenieren zu können.
Gebe ich dir recht.
Und viele andere Dinge auch. Also da fand ich Duell der Magier fand ich nicht ganz so blutarm wie die Dark Knight Trilogie.
Lass uns zunächst mal zusammen einen Nolan-Podcast machen, das wird schön. Also ich bin ja jetzt kein Fanboy oder so, aber ich sehe schon sehr viel mehr Stärken bei ihm als du, glaubst.
Da fällt mir übrigens ein, Nolan hat ja auch ein Duell der Magier gemacht,
ja.
Hat auch diesen Prestige war das, ne?
Stimmt.
Und das ist lustigerweise ein Tesla-Film. Also
stimmt,
Tesla kommt vor.
Tesla-Film. Genau, stimmt.
Gespielt von David Bowie.
Na.
Oh, bin sofort traurig.
Entschuldige.
Was ich übrigens auch gut fand in dem Film, ist quasi dieser ganze Physik-Science-Bezug, der natürlich total merkwürdig war, aber trotzdem irgendwie so als Sache.
Ich mochte diesen Dialog, wo Dings fragt, ist es jetzt Wissenschaft oder Magie oder widerspricht sich das oder ist es das Gleiche irgendwie so? Und Nicolas Cage sagt ja und ja. Das fand ich schön. auf sowas stehe ich total.
Ja.
Es ist natürlich auch das klassische Anti-Held-Motiv von Bruckheimer, aber es ist echt krass, dass bei dem immer die Nerds und immer die Wissenschaft so die Gewinner sind, bei Transformers, bei Armageddon, keine Ahnung, überall, immer sind es die Nerds, die uns retten.
Armageddon, warum hat der eigentlich keinen Oscar bekommen?
Das frage ich mich auch.
Es werden ja auch die Nerds
ganz
sein,
ehrlich,
die uns retten.
Liebe den.
Armageddon. Ja, den fand ich auch gut. Der wurde mir allerdings gespoilert von meinem besten Freund damals, der mich besucht hat nachmittags, den schon im Kino gesehen hatte, also wirklich sehr aktuell damals. Ja. Und dann runtergegangen ist die Treppe und mir von zwei Stockwerken tiefer zugerufen hat, wer stirbt. Und seitdem, also es ist, wir können ja ausrechnen, wie viele Jahre das her ist, ist das ein Running Gag, dass ich ihm völlig unerwartet, auch teilweise nur einmal im Jahr, eine SMS schicke, indem ich ihm irgendeinen aktuellen Film spoilere.
Gottes Willen.
Aber das hat er angefangen. Diesen Krieg. Das ist so lustig.
Turtletop, ist ja wirklich ein treuer Disney-Regisseur.
Ja.
Hat ja auch Cool Runnings, ist wahrscheinlich so sein erster wirklicher Riesenhit, mit dem er so irgendwie bekannt wurde.
Vielleicht auch sein bester Film, so durch die Bank, meine ich. Also da hat er sich nicht übernommen, ne?
Würde ich auch meinen. Der hat ja auch die anderen grandiosen Nicolas Cage Disney aufeinandertreffen. Also man könnte sozusagen meinen, dass Turtletop ist dafür verantwortlich, dass irgendwann mal jemand gedacht hat, Diane Kruger wäre irgendwie eine Sache.
Vor allem eine Fantasy-Sache.
Ja.
Also ich glaube, Diane Kruger,
eine Schauspielsache.
Diane Kruger hat aber auch einfach das Problem, dass sie sich in Deutschland irgendwie selbst synchronisieren musste und niemand versteht, wieso.
Oh, ja, das ist echt,
also ich glaube wirklich, dass das nicht dazu beiträgt, dass sie hier gut rüberkommt. Ja. Und was man nicht vergessen darf, Turtletop hat auch einen Film gemacht, den ich gestern Nacht nochmal entdeckt habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, nämlich Driving Me Crazy mit Thomas Gottschalk und Billy Dee Williams. Ja. Ein hervorragender Film, Thomas Gottschalk fährt mit Trabi durch die USA, ganz, ganz groß.
Also der Vorläufer von Friendship.
Ja, nur besser.
Hieß der in Deutschland auch Driving Me Crazy? Nee, in Deutschland
ich schau mal kurz nach, wie er hieß. Dom DeLuise spielte auch mit. Mag ich auch sehr.
Trabigo war dieser deutsche Trabi-Film.
Trabi Goes to Hollywood.
Trabi Goes to Hollywood, genau.
Ja.
Guter Film.
Das 87 Minuten reiner Spaß, muss man sagen.
Wie immer dann mit Rumpf, wie auch dieser viel zu große Thomas Gottschalk in dieses kleine Auto steigt, das sah immer super aus.
So eine Clown-Sache eigentlich,
ja,
ne? So ein Clown-Humor.
Absolut. Aber um die Brücke ins Jetzt zu schlagen, Turtletaub hat auch den Film inszeniert, bei dessen Trailer und Plakat Maria vor Aufregung regelmäßig durch die Decke springt.
Okay.
Ich weiß es übrigens auch nicht.
The Meg.
Ah ja, stimmt.
Stimmt.
Maria postet andauernd das Poster, hat mit mir jetzt den Trailer auch schon dreimal geguckt, weil sie es so aufregend findet. Dieser Riesenhai mit Jason Statham.
Absolut. Erstmal finde ich Jason Statham jedes Mal, freue ich mich drauf, weil wenn der irgendwo dabei geht, sind Dinge sehr, sehr schnell. Und,
sind Dinge sehr, sehr schnell. Der sollte eine Autovermietung starten. Das ist ja der Hammer.
Ja, und vor allen Dingen auch quasi so ein bisschen auf eine lächerliche Art und Weise sehr unterhaltsam. Und das ist ja genau, da bin ich genau die Zielgruppe für.
Jason Statham ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Ich mag den sehr. Also ich warte noch auf den Film, wo er schauspielerisch so richtig reinhaut und richtig, richtig krasse Rolle hat. Aber ich glaube, der ist einfach zufrieden mit dem, was er tut.
Ich frage, ob er das kann. Ne?
Hast du Crank nicht gesehen?
Doch, ich habe Crank gesehen. Ich habe sogar Crank 2 gesehen.
Ja, den habe ich leider auch gesehen.
Ich habe mal neben Jason Statham in einem Restaurant gesessen. Einfach nur mal. Oh. Fürs Droppen.
Ich habe mal einen Film mit ihm geguckt und währenddessen gegessen.
Genial.
Das ist fast das Gleiche.
Ja, mir hat mal Jeff Goldblum gesagt, dass ich sehr jung aussehe.
Und heute hat es auch Dominik Hammes zu dir gesagt. Also ich sag mal, noch einer und wir haben die Trilogie voll.
Ey, wenn Jeff Goldblum irgendwas zu einem sagt, ist man doch schon froh.
Also ich bin so eine Art
und Benjamin er wollte Button. Deine Schuhe haben.
Er wollte meine Schuhe haben.
Ja. Ey, Jeff Goldblum. Super. Von dem gibt es ja jetzt eine Statue in London, aus, die nachgebildet ist wie in Jurassic Park, in seiner Lederhose mit offenem Hemd auf der Seite lehnt. Na. Das sexyste Bild aller Zeiten. Und Absolut. Jetzt gibt es dafür eine Statue. Das ist der Hammer.
Wir wollten uns letztens auch einen Jeff Goldblum Duschvorhang kaufen. Wo einfach nur sein Kopf riesengroß drauf ist, während er einen weißen Rollkragenpullover trägt.
Ich liebe Jeff Goldblum.
Er wäre nicht...
Stell dir mal, aber mir ist gerade eben mindblowing-mäßig die Idee gekommen, stell dir mal vor, in Duell der Magier wäre die Nicolas Cage-Rolle von Jason Statham gespielt worden.
Und Alfred Molina ersetzt durch Jeff Goldblum.
Was wäre das für ein geiler Film?
Oh, ich stell's mir gerade vor.
Allein die Trainingsszenen wären um einiges lustiger, weil den einfach anschnauzen würde.
Nein, weißt du was? Was dann nämlich die Trainingsszenen wären? Jason Statham würde ihn versuchen zu trainieren, während sie die ganze Zeit wegrennen. So im Rennen. Also pass auf, du darfst nicht vergessen, dass...
Nee, der würde einfach die ganze Zeit Liegestütze machen auf einem Arm.
Nee, der würde den die ganze Zeit schlecht gelaunt beschimpfen. Ja. Und nachdem er dann dreimal dieses Blitzeschießen nicht hingekriegt hätte, hätte er dem einfach so eine Uzi in die Hand gedrückt. Okay, nimm das, geht auch.
Das ist eh das klassische Problem von so einem Film. Auch das Hauptproblem bei Harry Potter. Warum nimmt mal einer eine Knarre in die Hand? Also... Einfach nur, um zu zeigen, warum es nicht geht.
Das Hauptproblem
also
von Harry Potter ist, dass keiner eine Knarre in die Hand nimmt.
Ja, die Sache ist ja die, man muss es ja innerhalb der Welt einfach nur mal abhandeln. Also einer nimmt eine Knarre in die Hand und es wird sofort in irgendeine Scheiße verwandelt und man merkt, okay, es bringt nichts. Ja, dann kann man es abhaken. Aber ansonsten fragt man sich die ganze Zeit, warum benutzt sich mal einer ein Mobiltelefon? Ich weiß, es spielt ein bisschen in der Vergangenheit, aber trotzdem, warum schießt man nicht einer? Warum haut man nicht einer zu? Die einzige, die mal zuschlägt, ist Hermine. Und da ist man schon sehr, sehr dankbar. Also, da ist man, also, der gewalttätige 14-Jährige in mir, den es ja eigentlich nicht gegeben hat, der ist so, warum haut nicht mal einer zu? Mhm. Weiß auch nicht warum.
Gab's da überhaupt Strom auf Hogwarts?
Hat man ja nicht gebraucht. Hat man ja nicht gebraucht.
Können wir doch reinzaubern.
Aber die Person, die wirklich da sitzt und sagt, ey, ich muss mal mein Handy aufladen, das wäre auch mein Held gewesen.
Stimmt.
Die ladende Myrte.
Die ladende Myrte. Nils, bitte jetzt nicht fragen, wo da der steckt. Nee.
Aber kommen wir doch zurück zum Duell der Magier.
Ja, bitte.
Wir sind ja, wir nähern uns ja auch mit Riesenschritten dem großen Finale zu.
Wo es eine Indiana Jones Anspielung gibt, ja, die völlig unnötig ist.
Mit dem, wo er den Seelenbecher da
von dem Podest nimmt.
Ja, genau, die mag ich. Da wird wenigstens nicht gesagt, ich bin Indie oder sowas.
Stell dir mal vor, ich bin Indie.
Aber das ist ja auch kein Filmzitat. Ihr müsst ja dann so sagen wie Dr. Jones, Dr. Jones oder so.
Falscher Teil.
Stimmt. Stimmt, das. Aber mein Lieblingsteil.
Der zweite?
Ja.
Ach, Junge, also dafür, dass wir uns so gut verstehen, haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen von Blockbustern, glaube ich.
Ich hätte auf Shorty verzichten können, aber ansonsten ist das der beste Teil von allen.
Ernsthaft, ich finde den zweiten echt am lahmsten. Also den vierten nehmen wir mal außen vor, ne? Aber ich mag den zweiten nicht.
Ich gucke die immer alle so am Stück, so deswegen weiß ich immer, kann ich die immer nicht auseinandernehmen. Genau wie bei Harry Potter. Ich kriege die immer nicht auseinander, weil ich die immer mal so, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Harry Potter, dann gucke ich einfach alle nacheinander.
Man muss die Zeit haben.
Ja, Harry Potter habe ich halt nie verstanden. Das ist einfach mein Problem.
Wow.
Ich habe damals den ersten Teil im Kino gesehen mit einer Schulklasse, die da auch
einfach
im Kino war.
Einfach irgendeiner oder was, ja, hat sich rangehangen, damit du billiger reinkommst.
Und so eine Schulklasse, die da auch im Kino saß.
Der sieht halt so jung aus, der Nils.
Ja. Und die haben sich alle totgelacht und waren so, ja, ja und so. Und ich immer so, hä, aber was, wo war denn da gerade der Witz? Und so, ich war die ganze Zeit mega ratlos. Und als sie dann,
Opa im Kino, ey.
Ja, wirklich.
Also ich verstehe das nicht.
Als sie dann Quidditch gespielt haben, war ich dann, ich so, hä, aber was, warum nimmt der denn dann nicht einfach? Also es war ein hammerunlogisches Spiel für mich. Ich habe dann ewig lang damit verbracht, dieses Spiel zu begreifen und dann war der Film zu Ende.
Also da habe ich den Vorteil, wenn ich irgendwo Sport im Kino sehe, weiß ich schon, es muss ich nicht verstehen. Und Quidditch habe ich eh nicht verstanden. Der einzige Sport, den ich auf der Leinwand verstehe, ist Baseball, weil der so runtergetaktet ist auf Werfen, Schlagen, Rennen, Fangen, dass
man es
locker verstehen kann. Nein, ich hasse Twilight, aber ich liebe Baseballfilme.
Du liebst Field of Dreams wahrscheinlich.
Auch das, ja. Aber jeder Kevin Costner Baseballfilm. Egal wie schlecht, ich mag die alle.
Ich gucke jetzt, in 2 Wochen habe ich Tickets für mein allererstes Baseballspiel. Ich bin sehr gespannt und offen.
Ich habe noch nie eins gesehen, ich gucke mir die nur im Kino an.
Bei den Yankees, du bist sogar bei den Yankees. Mhm. Apropos Yankees, die sind ja, das ist ja das Baseballteam von New York. Kommen wir doch zurück nach New York, wo sich immer noch die Magier gegenüberstehen. Und irgendwie um diese Matroschka kämpfen, während die neue Freundin unseres Helden Daves auf ein Hochhaus geht, um eine Satellitenschüssel zu drehen, damit die Zauberstrahlen unterbrochen werden und die Armeen der toten Morgianer nicht gerufen werden können.
Ja, der Showdown ist leider nicht so gut.
Zu diesem Showdown sind wir übrigens auch mit 7 Meilenstiefeln gerannt. Zwischendurch wurden nochmal 3-4 Schichten der Matroschka geweckt. Der Legende nach sind die Zauberer ja immer mächtiger, die da drunter stecken.
Abigail Williams zum Beispiel war eine der Zauberinnen, die quasi eine Realfigur ist. Die erste, also die quasi diese Witch Trials von Salem damals losgelöst hat. Weil sie die erste war, die jemanden beschuldigt hat, eine Hexe zu sein, als sie 12 war.
Ja, die ist auch eine Schicht, diese, oder was, worauf wir sehen hast.
Genau, dass eine von den Schichten da drin Abigail Williams war.
Ach so, ja, genau.
Dieses creepy Mädchen, genau, was sich noch ein Lied wünscht.
Genau, was sich ein Lied wünscht und dann auch weg ist, weil er ihr einfach den Ring abnimmt oder die Macht und sagt, nö, ich brauche nur deine Macht. Also die hat so einen 20-Sekunden-Auftritt in dem Film.
Ja.
Ich finde auch, dass diese verschiedenen Schichten von Magiern, die hätte man viel geiler nutzen können. Also weil es fing ganz gut an mit dem Mandarin-Magier.
Ja, das stimmt.
Weil ich fand es ganz geil. Ich fand es einen wahnsinnigen Gag, diesen Papierdrachen in echten zu verwandeln und die Menschen da aber drin zu lassen.
Ja,
die dann
war
plötzlich
super.
So sagen, oh, der wird aber ganz schön schwer. Das fand ich echt witzig. Und dann zum Schluss sind die auch ganz verwirrt dann noch so drin. Und dass der quasi ein bisschen leichter umzubringen war, fand ich auch okay, weil es quasi der erste war, ne?
Ja.
Aber ich dachte, die anderen werden dann immer schwerer und es wird irgendwie so ein Riesending.
Genau, so Levelbosse, so Endgegner.
Ja, ja, genau. Und deswegen fand ich es auch super schade, dass sie das so verschenkt haben.
Ja, auch das muss eine Konsequenz des herumgereichten Drehbuchs sein. Also anders kann es gar nicht. Weil dieses Setup aufzubauen, dass man da so diese klassische Heldenreise machen muss und so viele Wächter hat und so und die dann plötzlich sogar vom Bösen selber getötet werden, um weg zu sein, das ist einfach nur schnell zusammengezimmert. Das ist aber nicht very well crafted.
Ja, das waren wahrscheinlich bis zu 7 vorher und jetzt sind es nur noch 2.
Genau, ja genau.
Ja, genau. Und dann diese Abschlussszene mit der Morgana, die aber nur so eine Art elektrisches Feld ist oder so. Und da dachte ich ja, jetzt passiert diese Sache mit dem Wasser und dem Strom, die mir hier versprochen wurde.
Also, kann man als einen Schritt zurück.
Sehr gern, sorry.
Bevor Nicole, also, oh Gott, das ist so chaotisch, was da passiert. Nicolas Cage Charakter wirft dieses mir nicht bekannte Gerät auf einmal auf dieses Feld, wo Molina und Dingenskirchen, wie heißt die liebe Frau, Monica Bellucci?
Ach ja, so ein kleines unsichtbaren Pool oder
das
so.
Das war der portable Teich.
Ja. Genau, der auch nicht sofort versickert, sondern auf ihn wartet, bis er reinspringt. Also ich akzeptiere ja, dass er dann in dem anderen Wasser auftaucht. Das ist normal Magie. Aber erstens, warum hat er diese Scheiße dabei? Ja, will er ab und zu mal schwimmen gehen oder seine Füße sauber machen? Ich weiß es nicht. Und was ist das? Das habe ich nun. Also das muss doch mal vorher irgendwo erklärt werden. Man kann doch nicht mit so einem Gadget um die Ecke kommen und sagen, hier, jetzt bei Gardena im Baumarkt. Das geht doch nicht.
Das ist eine Versteckdecke.
Ja, ich verstecke. Das habe ich wirklich gehasst. Und der Punkt ist, der Magier von Nicolas Cage gefühlt über den ganzen Film nur an Macht verliert, weil er am Anfang richtig, richtig krass ist und diesen Showdown kriegt er nur auf die Fresse.
Das stimmt.
Damit natürlich...
Stirbt er auch vermeintlich an der Sache, die vorher schon 3000 Mal allen passiert ist, nämlich diese blauen Dinge abkriegen und weggeschleudert werden.
Ja, genau. Und dann ist auch noch die Sache, dass man denkt, okay, jetzt ist vielleicht die Sache mit der Beherrschung. Also versucht Morgana irgendwie aus dem Körper seiner Freundin rauszuprügeln, aber die verlässt den Körper einfach irgendwann und ist, ey, ich brauche gar keinen Körper, ich bin cool ohne. Und ich so, was?
Ja, genau, das war
was?
Mega sinnlos.
Was ist hier los?
Stimmt, ihr habt recht, da habe ich auch, oh, ich bin so gut im Verdrängen, Leute. Ihr habt absolut recht. Ich lösche den Film aus Amazon nachher.
Sie hätte ja vor allem dann die ganze Zeit auf diesen Körperscheiß verzichten können, wenn so als Ghost irgendwie viel einfacher ist, so Kugeln auszuweichen und so.
Ja, eben. Und ich meine, wenn sie einfach den Körper verlassen kann, hätte sie ja irgendeinen anderen nehmen können, der nicht so mächtig ist. Also,
oder man hätte ja auch so eine ganz einfache Voldemort-Erklärung machen können, dass sie einfach so lange brauchte, um die Kraft wieder zu sammeln, wieder selber zu werden oder so. Keine Ahnung.
Voll die einfache Erklärung.
An Erklärung ist der Film ja nicht arm.
Ja, aber die kommen immer bevor was passiert. Und hier kam jetzt gar keine vorher. Das ist, da gibt nicht dann diese CPR-Nummer, wo ich werde jetzt so viel Strommagie in ihn reinpulvern, bis er wieder atmet. Das
geht aber
so,
nur, wenn ich einen roten Kreis drum mache.
Ja, der aber auch halb auf den Stufen ist. Das habe ich fast fertig gemacht. Aber ich habe nicht viel OCD, aber da bin ich fast durchgedreht.
Ja, der Nikolas liegt jetzt hier. Wir haben nur noch einen Drehtag, Leute. Das ist jetzt eben so.
Fand ich aber ganz gut, diesen Zauber-Defibrillator.
Ja, weil nachdem er vorher, also das ist auch ein klassisches Problem von solchen Filmen, wenn man den jungen Helden hat, der was lernen muss, dass er am Anfang gar nichts kann. Am Ende ballert er einfach maschinengewehrmäßig diese Plasmabolzen da raus.
Warum kann er nur das?
Ja, weil er nur zwei Sachen gelernt hat, muss man ja auch mal sagen. Also er zieht ja noch diese Kabel von dem Stromhaus zu ihr rüber.
Ja. Stimmt. Aber deswegen dachte ich ja, jetzt kommt diese Wasserstromsache.
Ich glaube, das war auch angelegt und wird nur nicht umgesetzt.
Ja. Ich habe ja die ganze Zeit gewartet, dass er jetzt die große Lüge erzählt, die ihm alle glauben.
Stimmt. Einige Sachen, die wir hier wurden ganz schön mit unseren Gefühlen gespielt in dem Film.
Ich fand auch interessant, als er diese Wiederbelebung gemacht hat, dass er diese Blitze anscheinend immer aus dem Himmel holen muss, weil er immer die Arme hochgestreckt hat.
Stimmt.
Und dann runter.
Diese,
und dann
diese
Defibrillatoren-Dinger.
Ja,
genau.
Ich habe gerade diese Bewegung gemacht, liebe Hörer.
Der Satz zu seinem Finishing Move, wenn er Morgana dann erledigt,
gut.
Mit seinen improvisierten Tesla-Spulen, sagt er zu ihr: Ich habe die Wissenschaft im Gepäck.
Ja, nee, weil sie ihn ja voll belächelt. Du hast zwar Merlins Gabe, aber nicht seine Stärke und Kraft oder so.
Ja.
Und dann meint er, ich habe aber dafür die Wissenschaft im Gepäck.
Ja, das ist auch so eine richtig coole Line, die sich die Kids dann bestimmt auch am Schulhof zugerufen haben, als sie den Film nachgespielt haben.
Ja, das ist wirklich so in den 80ern, wenn man seinem BMX vorgefahren, das mit dem Hinterrad schön geschlittert und so, ich habe die Wissenschaft im Gepäck.
Genau, da sind dann alle verrückt geworden vor Begierde.
Vor Begierde. Ach Gott.
So, Monica Bellucci auch offensichtlich das etwas teurere Castingmitglied.
Ja, das war so eine Verschwendung.
Aber die ist sehr aufgeregt.
Aber die wird in allen Filmen immer so verschwendet, auch bei Bond und so. Die darf immer
Matrix.
Nur zwei Szenen haben.
Aber vielleicht ist das so eine Sache von ihr. Vielleicht steht es in ihrem Rider, don't do more than 5 days.
Vielleicht wird die auch so in Schauspielkreisen immer zwei Szenen Monika genannt.
Zwei Szenen Monika. One shot Cage und two scene Monika. Ja.
Ah, da ist wieder zwei Szenen Monika.
Ja. Leute, beeilt euch.
Arr. Wir haben dir diesmal mal keinen Trailer geholt, weil du hast ja morgen Feierabend schon. Aber ich muss sagen, ich entwickle jetzt so einen leichten Fetisch für Drehbücher, wo diese Sachen vorbereitet, aber nicht zu Ende geführt werden. Also diese Knarre, die im ersten Akt auftaucht, aber nie abgefeuert wird.
Vielleicht will man uns auch nur sagen, dass das der Realismus an dem Film ist, weil so ist es im
ja,
Leben halt.
Ja, das eben. Also ich würde gerne mal einen Film sehen, wo das vom Drehbuchautor mit Absicht reingelegt ist. Überall nur Red Herrings und es passiert einfach. Also ich glaube nicht, dass man den Film genießen würde, ne? Aber so alle 10 Minuten so, das ist bestimmt nochmal wichtig.
Aber das ist doch das alte Hitchcock-Prinzip mit dem MacGuffin. Das hat der doch quasi sogar erfunden.
Ja, natürlich, aber du hast ja, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, bei MacGuffin mache ich oft Fehler. Aber da gibt es doch selten mehr als
geht vielen
einen.
So.
Ja, das stimmt. Es gibt immer nur einen MacGuffin. Ja.
Also wirklich so, keine Ahnung, so eine Heerschau auch von Gadgets oder so, als würde man einen neuen Ghostbusters-Film drehen und mal tausend Ausrüstungsdinge und keins davon wird benutzt. Ja. Das
vor allen Dingen, finde ich, merkt man es auch ein bisschen, dass es sozusagen Teil der Sache ist. Mhm. Während hier man merkt, dass es auf jeden Fall aus Versehen passiert.
Das ist der Punkt leider, ja. Mhm. Wäre ein schönes Trinkspiel natürlich für den Film.
Das stimmt. Aber man weiß es halt erst am Ende, deswegen muss man genau alle Cocktails am
man
Ende
muss
auf
am
einmal
Schluss
trinken.
Einfach eine Flasche Wodka exen, das ist das Tolle daran.
Naja, aber das Wichtige ist natürlich, das Gute siegt, das Böse unterliegt.
Ja, und er lässt dann Nicolas Cage Hut am Zaun, weil die Kamera.
Nee, es ist Alfred Molinas Hut.
Ja.
Ach so.
Molinas Hut.
Ich dachte die ganze Zeit, es wäre Nicolas Cage Hut. Und nee. Ich dachte deswegen auch am Schluss, dass Molina sich dann Nicolas Cage Hut genommen hat in der Post-Credit-Scene.
Nee, ich glaube, du gibst den Hüten hier zu viel Aufgaben.
Es ist nicht Indie 4, wo Harrison Ford den Hut behält.
Ja. Wir wissen ja nicht, Alfred Molina ist irgendwie verschwunden. Also Horvath oder Hogwarts. Ja,
man sieht es nicht mal, der ist einfach nicht mehr da.
Genau. Und das ist ja dann klar, was das bedeutet, dass wir hier einen zweiten Teil vorbereiten.
Aber Cage und Bellucci spielen auch keine Rolle mehr, sind auch weg. Also.
Weil sie leben halt.
Ja, aber das muss reichen. Aber die Frage ist doch, ist er jetzt sterblich? Wird er jetzt alt? Was ist hier jetzt die Sache irgendwie?
Stimmt, er hat ja gesagt, sie wurden nur unsterblich gemacht, bis sie den
ersten Merlian finden.
Ja.
Ja, dann können sie jetzt für immer und ewig zusammenleben und altern. Ist doch schön. Würde immer
wobei
noch für
wir jetzt
zweiten
dem
Teil
Film
reichen.
Wieder unterstellen, dass hier mal eine Sache tatsächlich geliefert wird, die am Anfang losgetreten wurde. Das ist natürlich vielleicht auch frech von uns.
Aber tatsächlich finde ich es sehr schade, dass man Alfred Molina nicht diese eine Szene gegeben hat, wo er einfach sieht, oh, das läuft scheiße und dass er seinen Hut dann irgendwie an den Zaun hängt, weil das so eine Geste ist, einfach, nee, ich bin raus, Leute. Und
ich
dann einfach
ja,
geht.
Ich hatte ja kurz diese Sache, als sie ihm den Seelengral gegeben hat und gesagt hat, vernichte ihn, hat er kurz so gezögert und ich dachte, dass das jetzt so eine, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gegangen bin, ich heb den mal lieber auf Situation wird. Also so, ja. Das dachte ich, wird so vorbereitet. Weil der wird ja so dargestellt, so der ist schon schlecht, aber quasi aus so einem emotionalen Grund und dass er am Ende sich dann doch nochmal einkriegt oder so.
Ja,
aber
stimmt. Ja, da habe ich sowieso gedacht, dass sie jetzt versuchen, seine Figur noch tiefer zu machen, indem er dann, wenn er sie wieder sieht, seine Liebe und dann erinnert sich wieder an die Freundschaft. Das wird ja auch nur in einem Satz, sagt er ja mal zu Nicolas Cage, wir waren Freunde früher und so.
Und dann hast du die Frau, die ich geliebt habe, hat sich in dich verliebt und deswegen bin ich jetzt böse.
Genau. Und
deswegen
da war dann,
will ich jetzt, dass alle sterben.
Da war dann die Frage, ob da jetzt die Zweifel wieder kommen und er dann plötzlich sich mit ihm zusammentut.
Genau,
aber
in dem Moment, wo sie nämlich sagt, hier vernichtet den Seelengrad, hat er in so eine Hand, guckt so drauf und macht es halt auch nicht sofort.
Genau.
Und deswegen dachte ich,
Und dann sieht man ihn nicht, dann ist er eigentlich weg.
Nee, er will den dann ins Feuer werfen, aber ich glaube, Nicolas Cage
genau,
zaubert ihn dann da weg.
Ja,
aber danach ist er weg. Ja. Ach, Kinder, wie sage ich es euch am besten? Der Film war doch nicht so perfekt, wie ich dachte.
Aber welcher Film ist schon perfekt? Höchstens The Dark Knight, wie Nils euch bestätigen wird. Aber
den zweiten Film, den Nils ja genauso perfekt findet, ist ja Drive.
Ja.
Ich mag Drive überhaupt nicht.
Und jetzt hast du den auch.
Das ist so Style-over-Substance-Geschichte, die ich nicht verstehe, aber
Welcome in Christopher Nolans World.
Ja, die Krankheit unterstelle ich ihm auch. Ich finde es nur in anderen Fällen nicht so schlimm.
Also ich finde auch, dass es nach Dark Knight noch schlimmer geworden ist. Ich bin auch bei Inception, bin ich auch noch dabei, sag irgendwie alles klar. Schöne Idee und so. Es geht klar für mich. Aber, also Interstellar, Entschuldigung, da hat er wirklich nur noch Nackenschellen für verdient.
Interstellar ist ein schwieriger Fall. Ich finde tatsächlich Dunkirk so ein bisschen fragwürdig.
Nein, habe ich nicht gesehen.
Den hab ich jetzt komischerweise noch nicht geguckt. Den hebe ich Dunkirk, mir auf für ganz besondere Stunden.
Es ist halt schwierig, einen Film zu kritisieren, der relativ realistisches Kriegsgeschehen zeigt, weil du bist so, ja okay, erzählt halt eine Geschichte, die passiert ist, ne, aber
ja.
Was macht er sonst, ist dann die Frage.
Wie er sie erzählt.
Aber am Schluss geht vielleicht alles in die fünfte Dimension.
So habe ich den Film noch nicht betrachtet, aber Tom Hardy fliegt vielleicht durch ein Dimensionstor, ich weiß es nicht.
Ja.
Tom Hardy, der große Man-Crush von allen Männern.
Von mir nicht so.
Aber ist ja mal aufgefallen, dass alle Typen sagen, boah, Tom Hardy ist der Hammer.
Ist mir nicht aufgefallen. Nee, vielleicht kenne ich nicht so viele Kerle, ich weiß nicht. Also ich stehe eher auf Idris Elba.
Den finde ich auch super.
Ja.
Aber achte mal darauf, wenn du mit deinen Filmfreunden sprichst, wie die alle Tom Hardy finden.
Also, wenn mir das passiert, dann sage ich, ah, guck mal, kommst du mal vorbei, gucken wir zusammen einen geilen Tom Hardy-Film und dann gucken wir Star Trek Nemesis.
Ja, ich finde den toll in, ich überlege gerade die ganze Zeit, Peaky Blinders.
Ich finde das süß, wie du das sagst. Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Aber ist das nicht Clark Kent?
Also erstmal spielt in Peaky Blinders mehr als eine Person mit. Das ist für dich vielleicht jetzt eine Überraschung. Das
ist keine One-Man-Show, schade.
Und ich kann dir versichern, Tom Hardy spielt mit.
Ah ja, okay. Ja.
So, die große Frage, die ich am Ende stelle, ist, würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Ist aber, stellst du die Frage immer? Gegenfrage. Ja. Okay, aber ich meine, es kommt ja darauf an, wen man dem Film empfiehlt. Ne?
Das also, kann ja eine Antwort sein. Ich stelle die mit Absicht etwas offen.
Ich würde Ihnen Christopher Nolan empfehlen.
Ich empfehle den Film jedem, der was über das Drehbuch schreiben lernen will.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn man so, das Alter habe ich ja vorher schon mehrfach gesagt, so 12 bis 16 ist ein bisschen Fable für Fantasy, Magie hat, kann man den durchaus gucken, der macht Spaß. Und Leute, die so ein bisschen rollenspielaffin sind auch, weil da ist man immer auf der Suche nach visuellen Ideen, was man mit Magie machen kann. Und davon ist der Film echt voll und das macht er auch nicht schlecht.
Ich würde ihn Jason Statham empfehlen, dass er überlegt, ob er den vielleicht nochmal als Remake losschickt.
Einfach nur CGI-mäßig Jason Statham reinmachen.
Genau. Und alles so auf 1,5 Geschwindigkeit hochdrehen.
Also ich war aber auch wenn wir hier sehr hart sind, ich war auch gut unterhalten. Also es ist ein guter, wenn jetzt Sonntagnachmittag wäre und ich hätte einen Megakater.
Ja, so und der würde auf RTL 2 laufen, würde es Spaß machen.
Dann wäre es richtig gut, den zu gucken. Genau. Dazu irgendwie eine Currywurst und dann den Tag vergessen. Das wäre 1A.
Eine Currywurst und den Tag vergessen.
Oh, das möchte ich auf der DVD hin drauf haben. Ja. Dazu eine Currywurst und einfach den Tag vergessen. Nils Buckelberg.
Ja, aber jetzt, das kommt kurz nach, was wir bei dir von dir ja nehmen, ist, ist irgendwie was mit.
Wer würde Harry Potter gut tun?
Nee, bei Harry Potter soll einfach immer jemand eine Knarre in die Hand nehmen.
Und dann wieder weglegen von mir aus. Ich will es einfach nur mal sehen. Einfach 8 Filme gedreht, nicht eine Pistole kam vor. Was ist da denn passiert?
Ja, ist nicht okay.
Also ich biete dieses Zitat von mir auch allen an, es gerne zu verwenden, wo immer sie möchten. Ihr könnt das überall draufdrucken, wenn ihr irgendwie ein Porno rausbringt. Eine Currywurst doch, und den Tag vergessen.
Ist doch auch, ganz ehrlich, ist ein schöner Sticker für VMUF-Merch. Einfach dein Gesicht und nebendran dieser Satz.
Absolut. Oder Marias Gesicht. Und nebendran dieser Satz.
Ich lasse mir das einfach aufs Gesicht tätowieren. Den Satz.
Auf die Augenlider fände ich gut.
Ja.
So wie bei Indie, wo sie I love you drauf geschrieben hat und dann immer schön lange blinzelt.
Naja. Was für ein aufregender Film.
Mensch. Ja, ich schwitze, als würde ich in Lebensgefahr schweben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir kommen zum Ende.
Ich glaube auch.
Du bist ja einer der wenigen Gäste, die wir haben, die eigene Podcasts haben. Deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, wenn wir die nochmal erwähnen. Weil die Leute jetzt bestimmt denken, reihenweise die deine Podcasts nicht sowieso schon hören. Wow, war der witzig.
Naja.
Und schlau. Ich will jetzt alle anderen Podcasts hören.
Im Grunde, ich glaube eher, wir profitieren ja jetzt von den ganzen Hörern, die er uns mitbringt. Also Stimmt. Alle, die jetzt hören, kennen ihn, aber uns Stimmt. nicht sagen, wer waren eigentlich die zwei Papos, bei denen du da warst.
Papos.
Also ihr unterschätzt euch und überschätzt mich. Ich find's ganz sympathisch, aber ist halt unrealistisch.
Nimm das doch mal an. Du musst einfach Komplimente annehmen.
Ich hasse es, Komplimente anzunehmen. Ich find's immer gut, wenn wir Werbung machen.
Na bitte.
Okay, ja dann, Maria, bitte.
Soll ich, was?
Mach mal Werbung.
Für was?
Keine Ahnung, Mountain Dew.
Mountain Dew und Pepsi.
Irgendwas. Ja. Also ich habe sehr, sehr gute IKEA-Vorhänge.
Nee, ich finde, wir sollten nur Werbung machen für Sachen, die jetzt auch Sinn ergeben, wie zum Beispiel, dass Nils dankenswerterweise in Berlin mit mir gemeinsam auf einer Bühne stehen wird im Oktober.
Richtig, denn die Anytime Late Night geht auf Tour. Mhm. Ihr spielt, glaube ich, 4 oder 5 Termine oder so. 5 Termine in den wichtigsten deutschen Städten, aka Berlin, Köln und
Hamburg, München. Ganz wichtig natürlich Offenbach.
Und ganz wichtig, Offenbach. Ja.
Und Schlachthof, bist, oder was? Ja. Im Hafen 2. Also es sind alles sehr, sehr kleine Locations. Das war mein Wunsch, ja, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Und du bist in Berlin dabei am 16.10. im Maschinenhaus.
Genau.
Und da freue ich mich ganz besonders dabei. Als zweiten Gast haben wir Kevin Klose und mein Co-Host ist natürlich Julian Laschewski. Außerdem hilfst du ja nochmal bei der Medienkur aus. Das haben wir schon ganz am Anfang gesagt. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich auch. Das ist ein großer Spaß, immer die Medienkuh, einfach ewig lang über Fernsehen zu reden. Das ist genau mein Ding.
Ja. Ich bin wie immer nirgendwo eingeladen, helfe nirgendwo aus. Ciao.
Maria, da finden wir auch noch was.
Ja, auch weißt du, so eine Mitleidseinladung.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass dein Terminplan das gar nicht zulässt.
Du weißt, die Prioritäten räume ich mir frei.
Dann reden wir nach der Aufzeichnung nochmal darüber.
Ja. Also Dominik, an dieser Stelle bleibt uns erstmal nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Ja, es hat echt mega Spaß gemacht. Ich fand's lustig, ich hätte jetzt noch 2 Stunden weitermachen können, aber leider hat das dieser Film nicht hergegeben.
Och, naja. Ich bedanke mich für die Einladung und entschuldige mich für das Chaos, das ich heute wahrscheinlich verursacht habe. Denn mein Kopf war heute, glaube ich, nicht sehr geradlinig auf der Story, aber ich glaube, bei dem Film ist das
also
gar nicht
so. Also ich glaube,
schlimm,
dass du der am wenigsten chaotisch warst.
Das Gefühl habe ich allerdings auch.
Das war eine Folge wie immer.
Okay, dann liegt es nicht an mir. Juhu. Nee,
genau. Also
das
Leute,
war's also heute.
Schön, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Wimav.
Schöne Grüße an Nicolas Cage Kopf zur Deckung.
Ich grüße seine Haare.
Ja. Und sie grüßen freudig zurück.
Ja. Ich grüße sein Rolls Royce. Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude. Wie Muff? Wie Muff?